Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Wir sind mal wieder hier, wir sind wieder da, wir sind einfach immer da. ja, wir sind heute in der 13. Folge angekommen. Ich warte jetzt schon darauf, dass wir irgendwelche technischen Probleme oder so kriegen oder irgendeiner hier ausrastet. Aber ich versuche nicht so abergläubisch. Ich glaube nicht an den Aberglauben. Egal. Meine Anmoderation ist jetzt schon gut, aber noch viel besser sind meine Gäste, die ich heute habe. Ich habe wieder drei fulminante Gäste eingeladen. Und das ist einmal zu meiner Linken, zum dritten Mal dabei, von den Lethal Critics. Unter anderem auch beim Movie Pilot zugänglich und überall am Schreiben über Filme und so weiter. Hardy Zaubitzer.
Hallo.
Und neben Hardy sitzt ein guter Freund, glaube ich, von ihm.
Ja, ja.
Hardy hat sich so ein paar Leute mit angeschleppt in der heutigen Episode.
Ich bin auch nur hier, weil ich mit Hardy befreundet bin und aus keinem anderen Grund.
Nein, denn er ist auch noch Filmblogger. Wie heißt dein Filmblog? Sag nochmal.
Nörgulas heißt er.
Genau, Nicolas Friedrich vom Nörgulas Filmblog. Und mein dritter Gast, mal wieder jemand aus der filmproduzierenden Reihe, was mich immer sehr freut, das ist Kevin Kopacka. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben heute wieder einiges vorbereitet. Unter anderem wollen wir uns mit einer besonderen Runde dem neuen Spider-Man-Film widmen. Dann suchen wir unter anderem den größten Film-Tollpatsch. Wegen der 13. Folge wollen wir uns mal damit beschäftigen. Und wir werden eine völlig neue Art von Minions-Filmen versuchen zu kreieren. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was ihr da vorbereitet habt. Ja, und bevor es losgeht, nochmal kurz der Hinweis an alle Zuhörer. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das sowohl bei iTunes mit schönen Sternen machen oder auch bei Patreon. Beides ist immer sehr gern willkommen. Und ich würde jetzt gar nicht groß weiterquatschen, sondern einfach direkt in Runde 1 reinsteigen.
Round 1. Fight!
Genau, und in Runde 1 wollen wir auch gleich die Frage, die ich gerade schon angedeutet habe, aufgreifen. Und zwar zur 13. Episode. Welcher ist der größte Film-Tollpatsch? Oder der witzigste, habe ich sogar gesagt, ne? Der witzigste Film-Tollpatsch. Und Hardy, du darfst anfangen.
Meine Antwort ist Brick Tamland aus Anchorman, der im zweiten Teil bei seiner eigenen Beerdigung eingeführt wird. Mülltacos ist, sein bester Freund ist sein Schatten. Und er ergänzt perfekt die anderen Figuren und deren Humor und kriegt sogar eine kleine Liebesgeschichte im zweiten Teil spendiert. Also ist er auch, wird auch sehr liebevoll behandelt als Charakter.
Von wem wird er nochmal gespielt?
Steve Carell.
Ach, das ist Steve Carell. Alles klar, das war Hardys kurzes
Altführung. Jetzt habe ich schon Angst, weil mein so lang ist.
Ja,
nein, ich versuche es auch kurz zu halten. Ich habe natürlich gleich in der ersten Runde bei meinem ersten Auftritt hier ein bisschen geschummelt. Aber das wurde ja auch von dir so trotzdem erlaubt. Und zwar habe ich mir ausgewählt Stan Laurel und Oliver Hardy, auch bekannt im deutschsprachigen Raum etwas besser, glaube ich, als Dick und Doof. Die sind für mich irgendwo unzertrennlich, so als quasi zu einer ikonischen, großen Komikfigur verschmolzen mittlerweile. Auch wenn ich trotzdem gerne dazu bereit bin, die einzeln zu verteidigen. Da hängt bei mir extrem viel erstmal Nostalgie dran, weil ich das in meiner Kindheit sehr oft geschaut habe. Aber ich finde halt eben, dass sie sich auch super gut ergänzen als Tollpatsch-Charaktere, weil halt Stan Laurel, also doof, bringt halt irgendwie dieses schlaksige, doofe und dann eben manchmal doch irgendwie auch unverhofft kluge da rein. Und im Gegenpart dazu haben wir dann halt Oliver Hardy, der halt
die Sticke da reinbringt.
Der ist im wahrsten Sinne des Wortes so dieser aufgeblasene Konterpart dazu, weil er ja auch eher gute Manieren hat, aber sich dann im Gegensatz dazu halt eben auch oft sehr, sehr doof anstellt. Das ist unglaublich viel visuelle Komik, weil die ja auch eine ganz große Zeit lang auch nur in Stummfilmen aufgetreten sind. Also dann ein Zusammenspiel mit Musik und mit ganz vielen lustigen Cartoon-Sounds. Aber auch später dann in den Tonfassungen finde ich die einfach unglaublich lustig. Und das sind für mich halt irgendwie einfach die beiden größten Film-Tollpatsche, die es gibt. Aber also ich verteidige sie gerne auch einzeln, aber sie sind für mich halt irgendwie ein unzertrennliches Duo.
Alles klar. Und Kevin?
Das war tatsächlich die Frage, bei der ich am längsten gebraucht habe, um das auszudenken. Ich habe mich jetzt am Ende für Ash von der Evil Dead 3 entschieden. Ich habe ganz lange überlegt und dann war es so, ja klar, Ash doch. Also es ist ja auch recht bekannt, dass Sam Raimi und Bruce Campbell auch große Drei Stooges-Fans sind und diesen Humor dann sozusagen auch eingebaut haben in Evil Dead 2 und Armee der Finsternis und auch in die Serie, die danach kam. Es gibt sogar eine ganz klare Hommage in einer Szene, wo sie in diesem Keller sind, wo sich diese Glühbirne mit Blut füllt. Auf jeden Fall, ich hatte auch erst natürlich an, also die Klassiker gedacht, Leslie Nielsens Figuren oder halt Charlie Chaplin und so weiter. Aber ich dachte, was vielleicht Ashs Figur gerade so interessant macht, also der Aspekt witzigste Tollpatsch, ist, dass es wahrscheinlich auch in einem anderen Genre, sowas wie Horror, ist natürlich viel schwieriger, Leute dann zum Lachen zu bringen, weil halt alle ganz anders eingestimmt sind. Und dann diese Balance zu finden zwischen diesen fast schon sehr Slapstick-Momenten und diesen sehr blutrünstigen, da muss man schon sehr witzig sein, um das hinzubekommen. Und ich glaube, Ash hat das ganz gut gemacht.
Ja, dann bitteschön, dann dürft ihr diskutieren.
Also ich kann erstmal ein bisschen Nicolas dissen hier.
Dafür bin ich bereit.
Deine Figuren sind halt einfach nur dick und doof und mehr nicht. Das sind ihre Charaktereigenschaften. Und ich finde, dass bei denen, die mehr lustig sind durch die Gags, die geschrieben wurden für die, als selber durch ihre Leistungen.
Das stimmt natürlich nicht. Also ich finde, dass die beide unglaublich viel von ihrer Individualität da reinbringen in die Figuren. Eben, das ist ja eben, finde ich, auch gerade das, was die so besonders macht. Also deswegen finde ich halt, mag ich auch irgendwie den deutschen Titel Dick und Doof nicht so gerne, auch mittlerweile ist es bestimmt auch nicht mehr politisch korrekt. Aber also doof ist halt...
Würde, glaube ich, heute nicht mehr so halt.
Doof ist halt nicht einfach nur doof. Also es gibt da ganz viele Eigenarten und halt eben auch, was zum Beispiel halt einfach Gestik und Mimik angeht, allgemein Bewegung, da hat jeder seine ganz eigene Physikalität und eben halt auch ganz viele verschiedene Situationen wurden ja da auch im Laufe der vielen Filme und Sketche, die gedreht wurden, entworfen. Also die waren, da gibt's Doppelgänger im Wilden Westen, die sind auch dann teilweise irgendwie Ritterknappen und sowas. Also die definieren sich halt nicht eben nur über diese Zuschreibung dick und doof, sondern haben da eine unglaubliche Bandbreite drin und halt eben auch teilweise funktioniert das ja wirklich komplett stumm, nur mit Musik, wo dann wirklich nur Physical Comedy sozusagen vonstatten geht. Aber als dann der Tonfilm groß wurde, kam dann sowas wieder zu, wie auch diese Three Stooges Cartoon-Soundeffekte und halt auch Dialog. Und das macht die für mich halt irgendwie unglaublich vielseitig. Da würde ich eher dann, ich hätte tatsächlich jetzt eher das gesagt zu Brick. das blutet mir ein bisschen das Herz, weil ich Steve Carell auch ganz toll finde in der Rolle und die Figur auch. Aber die ist für mich tatsächlich weniger ein Tollpatsch, als halt eben einfach nur eine unglaublich, wie kann man das am besten ausdrücken?
Mülltacos essen ist kein tollpatschiges Verhalten.
Nein, tollpatschig ist für mich halt irgendwie verbunden halt mit, ich finde irgendwie mit so einer Art von Physical Comedy. Also jetzt ganz klassisch mit dem auf der Bananenschale ausrutschen oder irgendwie gegen Wände rennen vielleicht. Das ist natürlich jetzt ganz banal heruntergebrochen. Aber Brick ist für mich halt irgendwie so die Personifizierung von einer lustigen und herzallerliebsten Doofheit. Und da ist auch tollpatschig mit dabei, aber ich würde nicht sagen, dass sich die Figur darüber definiert und auch nur deswegen lustig ist.
Ich finde halt, Brick schafft es ohne viel drumherum, einfach nur aus seiner Figur am witzigsten sein, was bei Ash halt diese ganzen Elemente drumherum drin, dieses Visuelle, und bei Dick und Doof halt diese visuelle Comedy, und Brick schafft es nur aus sich heraus, den musst du nur, kannst du einen weißen Raum setzen auf dem Stuhl und der ist trotzdem immer noch mega lustig, und das liegt auch viel an Steve Carell und seiner großartigen
Leistung. Klar, also er ist wirklich, er ist sehr, sehr lustig, aber er ist halt, ja. Ich finde halt, also, wir reden jetzt über Tollpatschigkeit, und eine Tollpatschigkeit ist für mich halt nicht das Lustigsein, weil man auf einem Stuhl sitzt und halt einfach eine lustige Erscheinung ist oder einen lustigen Gesichtsausdruck macht. Da gehört für mich halt irgendwie eine Interaktion dazu. Jetzt nicht nur halt irgendwie vielleicht mit einer Bananenschale oder mit einem Türrahmen oder gegen den man dann rennt, sondern vielleicht auch natürlich mit anderen Menschen. Bei Ash ist das so, dass da gerade im dritten Teil Army of Darkness ja ganz viel, glaube ich, dieser Three Stooges Einfluss auch zu spüren ist. Ich weiß nicht, für mich ist vielleicht das gleiche Problem ein bisschen wie bei Brick, dass die Figur, das finde ich, sich halt größtenteils über diese super vielen tollen Eigenarten von Bruce Campbell definiert, wo diese Tollpatschigkeit auf jeden Fall mit dazugehört. Aber das ist für mich eher sowas, nochmal irgendwie sowas ganz anderes, finde ich. Also was, wo diese Tollpatschigkeit mit reinspielt, aber die halt nicht unbedingt an erster Stelle steht. Wohingegen ich finde, dass es Billig und Doof halt irgendwie das ist, was die Charaktere ausmacht.
Aber reden wir nicht darüber, wer ist der tollpatschigste Tollpatsch, sondern wer ist der witzigste Tollpatsch, weißt du? Das ist nämlich
die Sache. Ja, das mag sein, ja, ja.
Und was auch noch ein Vorteil ist bei Kevin und meiner Figur, ist, dass sie noch Charaktere sind und nicht einfach nur diese lustigen Dicken und Doofen. Und wir haben auch
Sachen dazu. Also ich meine, die spielen ja, also sie heißen ja in den Filmen dann auch immer Stan und Ollie, nennen sich auch gegenseitig so. Sie sind durchaus auch Charaktere. Also das hängt auch immer natürlich von dem jeweiligen Film oder Sketch ab, den man schaut. Es gibt dann auch durchaus Filme, wo sie dann beide irgendwie verheiratet sind und dann später auch, glaube ich, mal ein Kind adoptieren. Also das ist halt auch nicht immer nur halt gegen Wände rennen gewesen, sondern es wurden interessante Dinge mit den Figuren angestellt im Laufe der Zeit.
Ich wollte auch noch kurz anwerfen, also vom Witzigkeitsfaktor würde ich sagen, ist Brick witziger, den hatte ich auch kurz überlegt zu nehmen, wobei ich bei Brick auch wahrscheinlich sagen würde, dass er eher so eine Wildkarte ist, anstatt so ein klassischer Tollpatsch. Mhm. Ich würde sagen, Michael Scott, was jetzt kein Film ist, aber von The Office, das wäre so eher so ein klassischer Tollpatsch, der halt dumme Sachen macht, obwohl er eigentlich was Gutes machen will. Und bei Brick weiß man eigentlich nicht, was so seine Intention wirklich ist.
Das ist ja gerade das Witzige.
Also er hat jetzt nicht unabsichtlich jemanden mit einem Dreistab erstochen, sondern schon ist eher so psychopathisch.
Das genau. Gibt der Figur noch mehr.
Deswegen, also das Witzig streite ich nicht, auf jeden Fall das Tollpatschig eher. Und genau, und bei Dick und Doof würde ich eher sagen, ja, das ist wahrscheinlich auch die Frage mit Witzig, ist sehr subjektiv, aber nimmt so diese Urform der Comedy an. Aber ist die Frage, ob es heutzutage immer noch so witzig ist wie andere Sachen, also wenn man es jetzt mit anderen Popkulturphänomenen vergleicht.
Ich finde auch bei Dick und Doof, die haben nicht so diese ikonischen Gags wie dann Buster Keaton mit dem umfallenden Haus und Charlie Chaplin, großer Diktator und sowas. Das ist irgendwie, das bleibt dann doch nicht so hängen, also was jetzt kein unbedingt Qualitätsmerkmal ist, aber schon ja irgendwo, dass das halt die Zeit überdauert.
Also ich möchte da durchaus auch eingestehen, dass da halt bei mir natürlich, wie ich schon gesagt habe, viel Nostalgie mit im Spiel ist. Ich habe die Filme unzählige Male gesehen, also, als Kind.
Habe ich gewonnen.
Und ich sehe sie auch immer noch sehr gerne. Und im engeren Familienkreis von mir wird da halt auch öfter gerne mal was zitiert oder darauf verwiesen. Deswegen bin ich vielleicht da so ein bisschen weltfremd, was einfach den allgemeinen Einfluss der Figuren auf die Popkultur angeht. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn wir jetzt von einem allgemeinen Bekanntheitsgrad sprechen, der vielleicht da dann irgendwie mit reingehört, ich glaube, jedes Kind, vielleicht nicht Kind, aber jungen Erwachsenen, den du vielleicht heute aufwärts ansprichst, der weiß immer noch ungefähr, wer Dick und Doof sind oder hat davon wenigstens schon mal gehört. Das würde ich bei Brick sagen,
nicht Lauren
so, so gut wie gar nicht. Was sehr schade ist natürlich,
dass er nicht so alt ist.
Ja,
das, und trotzdem schon sehr meme-bekannt und alles. Also wenn ich auf Twitter gehe, sehe ich öfter Brick-Memes als oder irgendwo
was
anders
auf Twitter alles im Internet. So sieht, das glaubt man gar nicht.
Es ist halt schon eine Frechheit, dass Laura und Hardy da überhaupt keine Memes gemacht haben.
Ja, vielleicht bin ich eigentlich ganz froh, dass wir dann, weil dann vielleicht würde ich sie dann mittlerweile nicht mehr so in den Himmel heben.
Und wenn ich auf Filmstruck oder sowas gehe, dann sehe ich immer Buster Keaton und Charlie Chaplin, aber keinen Dick und Doof.
Ja, Buster Keaton und Charlie Chaplin hast du leider nicht genommen, Hardy.
Ich würde die Runde schon beenden, das ist für mich eigentlich relativ klar. Ja, genau, eigentlich habe ich mich auch gewundert, dass keiner Buster Keaton oder Charlie Chaplin genannt hat, die ja eigentlich so als die größten Tollpatsche geht. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Ich fand, das war ihr habt alle eine Wahl getroffen, wo ich jetzt nicht als erstes drauf gekommen wäre, aber ich fand es irgendwie umso spannender, weil ich glaube, unterschiedlicher hätte die auch kaum sein können. Ja, ich fand das bei Hardy auf jeden Fall sehr interessant, aber genau, es gab diese zwei Elemente, einmal Witzigkeit und Tollpatschigkeit. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, ja, Witzigkeit ist eine subjektive Sache, das hatte Kevin ja auch gesagt, gar nicht so leicht zu werten. Also wenn Nicolas über Physical Comedy lachen kann, dann kann der andere es halt nicht oder so. Das ist ja, deshalb musste ich mich so ein bisschen auf dieses tollpatschige Element fokussieren. Und das war dann leider das, was Brick dann ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Ihr beide hattet es, glaube ich, mehr mit dem Ash und mit Laurel und Hardy. Aber ich hätte, glaube ich, bei Ash ein bisschen mehr hören müssen. Ich habe jetzt gehört, du hattest das aus dem Genre sozusagen, diese Besonderheit des Genrebruchs sozusagen aufgezeigt. Aber da fehlte mir dann so ein bisschen, da hat Nicolas, der anscheinend ja auch die größten Redeanteile hatte, recht viel geliefert sozusagen, was diese Tollpatschigkeit von Laurel und Hardy ausmacht. Und deshalb geht der erste Punkt an den Nicolas.
Yay.
Moment, und dann. Nicolas geht in Führung und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter und das mit der Runde 2.
Round 2.
In In Runde 2 wollen wir uns mal wieder einem Filmstart indirekter Weise widmen. Und zwar startete vor einer Woche in den deutschen Kinos, ich weiß gar nicht, ob international auch, die deutsche Produktion The Immigration Game, in der es ja so ein bisschen darum geht, um die aktuelle Flüchtlingsthematik, die auf eine ganz perfide Art und Weise mit Elementen vom vom Battle Royale Film, also von so einem Szenario kombiniert wird, wo es darum geht, andere Leute irgendwie auszumurksen und zu gewinnen und so weiter. Und deshalb habe ich mir überlegt, folgende Frage zu stellen. Welcher Film bietet das beste Battle Royale überhaupt? Und ich habe das so definiert, dass es bei dem Battle Royale jetzt nicht nur, man denkt ja vor allem an den Film, um so ein Szenario geht, sondern einfach, dass es irgendwie ein Kampf- oder Spielszenario gibt, in der so ziemlich alle bis auf einen sterben oder sterben sollen oder wie auch immer. Und Nikolas darf anfangen.
Ich habe mich sehr schwer getan mit der Frage, weil ich erstmal gegoogelt habe, was es denn alles so für Filme gibt, die Battle Royale, weil ich habe Battle Royale selbst leider noch nicht gesehen. Und die einzigen Filme, die ich gesehen habe, die in diese Richtung gehen, sind halt die Hunger Games Filme und die wollte ich jetzt nicht unbedingt als Beispiel heranziehen. Deswegen habe ich da so ein bisschen gemogelt, habe halt überlegt, was es denn noch so für Kämpfe gibt, die so, wie man die ein bisschen als so ein Katze-Maus-Spiel vielleicht auch werten kann, also wo am Ende wirklich auch nur einer dann noch steht. Und habe mich für Quentin Tarantinos Kill Bill entschieden. Ich habe da jetzt auch nochmal drauf gemogelt sozusagen und habe Kill Bill The Whole Bloody Affair genommen, weil Quentin Tarantino zählt ihn ja selbst als einen einzigen Film. Wahrscheinlich auch nur, damit er dann den neuesten The Eighth Film von Quentin Tarantino nennen konnte. Die gehören ja genauso wie Dick und Doof gehören die beiden Kill Bill Filme für mich irgendwie auch zusammen, weil sie sich halt auch so toll ergänzen. Und im Grunde entbrennt für mich in beiden Filmen ja quasi so eine Art Battle Royale, wenn sich Beatrix Kiddo, gespielt von Uma Thurman, halt auf ihren Rachefeldzug begibt, von dem ja auch die ganzen Kontrahenten dann relativ schnell Wind bekommen und sich dann darauf einstellen, gegen sie zu kämpfen. Und es ist auch relativ klar, dass halt am Ende dieses Kampfes wahrscheinlich sich dann die zwei finalen Gegner die Stirn bieten müssen, in dem Fall halt dann The Bride und Bill. Und der Weg dahin ist halt gepflastert von Leichen und viel Blut. Und es ist jetzt zum Beispiel sogar so, dass dann der von Michael Madsen gespielte Charakter den Spießer dann sogar auch umdreht und sie erwartet und sie dann bei lebendigem Leibe eingräbt in einem Sarg. Also für mich hat das irgendwie schon so eine Battle Royale-Erzählqualität. Und es ist vor allem, also ich habe den mir ausgewählt, weil ich finde, das ist das beste Filmbeispiel dafür, weil die Filme beide so unterschiedlich sind, weil wir im ersten Teil haben wir unglaublich aufwendige, spektakuläre Kampfszenen, die halt wirklich unvergleichlich inszeniert sind, sehr zitatreich natürlich auch. Also wirklich ein waschechtes Battle Royale im wahrsten Sinne des Wortes. Und der zweite Teil ist dann wirklich so dieser entschleunigte Gegenpart dazu, quasi dann das Battle Royale of Emotions.
Total Eclipse of Battle Royale.
weil es da ja wirklich dann nur noch um die Figuren geht und die finale Konfrontation zwischen den letzten beiden Kontrahenten ist ja dann wirklich nur ein sehr, sehr langer Dialog mit einem kurzen Gewaltausbruch am Ende.
Battle Royale of Emotions ist, glaube ich, der Hashtag der Folge jetzt.
Kevin, was ist das? Okay, ich kann natürlich auch in Versuchung Battle Royale zu nehmen, aber ich dachte mir, okay, was ist so der Urfilm? Es kann nur einen geben, ist ganz klar Highlander. Hat jemand von euch den gesehen auch?
Nein, leider nicht.
Keiner von euch drei?
Aber ich weiß, worum es geht.
Okay, also, soll ich trotzdem so einen Recap machen,
um was es geht? Ja, bitte.
Highlander spielt sozusagen also in den 80ern, also ist auch in den 80ern gedreht. Und der Hauptprotagonist Conor McLeod, es wird halt immer so zwischengezeigt, einerseits in Schottland so 1536 rum und dann halt in der Jetzt-Ebene. Und es geht im Prinzip ist die Geschichte bei Highlander, dass es eine bestimmte Menge an unsterblichen Menschen gibt auf der Welt, die sich nur gegenseitig umbringen können. Und am Ende gibt es sozusagen einen Preis, aber es ist über Dekaden gezogen. Also der sozusagen, der am Ende stehen bleibt, kriegt diesen Preis. Und es wird dann am Ende des Films auch gesagt, was es ist. Es hat so fast schon was mit göttlichen Kräften zu tun. Und was halt noch sehr spannend ist, ist, dass sozusagen, wenn du einen Gegner besiegst, dann bekommst du all seine Kraft. Das heißt, am Ende kommt so ein episches Showdown zwischen eben Conor McLeod und The Kurgan, der ultimative Bösewicht, der auch richtig, also meiner Meinung nach wirklich einer der besten Bösewichte auf Filmen ist. Und die haben halt Schwertkämpfer sozusagen. Das heißt, am Ende sind sozusagen alle Partizipierenden auf eine Art, weil halt die Energie von allen aufgesaugt wird, in diesen Endkampf drin, was natürlich die Stakes sind höher und dadurch, dass sie unsterblich sind, ist natürlich auch nochmal die Idee dahinter, dass sie halt dekadenlang Erfahrung sammeln können und zu ihr Leben leben, bis sie sozusagen dann zu diesem letzten Showdown kommen. Noch ein Zusatz, jetzt nicht für das Argument, aber ein Grund, den sich denn anzuschauen, ist, dass der ganze Soundtrack ist von Queen, zum Teil auch mit Liedern, die noch nie released wurden. Ist natürlich immer wert, sich den anzuschauen. Und Sean Connery spielt auch mit in einer Rolle. Seine Figur heißt, ich habe es aufgeschrieben, Juan Sanchez Villalobos Ramirez, ein sehr exzentrischer, sozusagen der Mentor von Christopher Lambert, der die Hauptrolle spielt.
Aber er trägt mehr als nur eine rote Unterhose.
Diesmal mehr, ja. Ist kein Zardos, nee. Aber er hat auch ein ziemlich pfiffiges Outfit. Ja.
Hardy, hast du auch ein pfiffiges Outfit?
So halb, ja. Also ich habe 31 von Rob Zombie ausgewählt. Endlich mal wieder ein Rob Zombie-Film im letzten Jahr. In dem ist wieder so ein schönes Rob-Zombie-Redneck-Setting endlich mal. Und der orientiert sich auch so ein bisschen an den alten Filmen und diese Texas Chainsaw Massacre-Terrorfilm-Generation, in denen eine Gruppe von Rednecks gekidnappt wird und unter Malcolm McDowell mit Richterperücke gegen Nazi-Zwerge antreten muss und gegen Clowns mit Kettensägen und sowas. Und es geht darum, wer am Ende überlebt. Nach 12 Stunden, glaube ich, der hat dann gewonnen. Und 31 featured die beste Joker-Performance seit Heath Ledger mit Richard Brake. Das ist tausendmal besser als Jared Leto. Es ist ein super geil sadistischer Film.
Ich kenne den Film nicht, deshalb muss ich kurz nachfragen, was meinst du mit Joker-Performance? Also wird jetzt...
Na, er schminkt sich auch so und sowas. Also das ist halt dann wie so ein Spiel aufgebaut und sie haben halt immer mehr Gegner und er ist dann der Endgegner, der die versucht, alle umzubringen. Also er schminkt sich auch so ein bisschen Joker-mäßig und hat so ein Sakko, glaube ich, an sogar.
Er modelt sich aber nach Nosferatu, glaube ich, weil er immer den Nosferatu-Film...
Ist auch so ein Clown.
Aber er sieht schon sehr... Also wir haben ihn zusammen geguckt, der sieht schon echt aus wie der Joker.
Okay, aber das sind Verweise auf
diese Filme. Ja, er sieht schon sehr danach aus. Und er hat auch diese verrückte Verrücktheit vom Joker und sowas.
Okay, spielt nicht im DCU.
Nee. Also auch die Eröffnungssequenz ist direkt mit Richard Brake. Also er ist schon so ein bisschen der Star von dem Film, ist, glaube ich, auch auf dem Poster drauf. Und er hat halt so diese absolute Badass-Craziness, die man sich vielleicht von Jared Leto jetzt gewünscht hätte, sowas, dieser komplett sadistische Joker, den man nie in so einem Superheldenfilm zeigen könnte, weil er viel zu schlimm wäre eigentlich. Und er hat ganz, ganz tollen Farbeinsatz und ganz widerliche Bilderwelten. Also sieht alles billig aus, aber das passt so in dieses komplett dreckige Feeling von dem Film. Und Rob Zombie kriegt auch sonst keine Filme mehr finanziert, wenn die gut aussehen sollen. Es gibt kreative Tötungsmethoden. Das ist noch ein sozialkritisches Kommentar, was ja auch immer irgendwie so ein bisschen Element ist von diesem Battle Royale-Film, dass es halt die Oberschicht, die Unterschicht um ihr Leben spielen lässt.
Dann bitteschön.
Dürfte ich anfangen? Ich habe nämlich schon bei beiden Argumente. Erstmal zu Kill Bill. Ich glaube, in dem Fall ist es ja nicht dieses klassische Battle Royale, wo jeder gegen jeden ist, sondern es sind ja alle gegen eine Person. Hätte ich gedacht, das wäre dann schon nicht mal... würde vielleicht nicht mehr ganz diesem Konzept entsprechen, beziehungsweise das andere, was ich bei beiden Filmen denen zuwerfen würde, ist, dass das Showdown, oder wie wäre die Frage nochmal, was ist der...
Ich glaube, also ich halte meine Fragen immer meistens...
Battle Royale?
Ich glaube, ja, welcher Film bietet das beste Battle Royale? Also ich wollte es so formulieren, dass auch der einzelne Kampf gezählt werden kann, dass es nicht um den ganzen Film sozusagen gehen muss, ja.
Und da ist es ja in beiden Fällen so, dass es ja eigentlich der große Showdown relativ antiklimatisch ist. Also bei 31 kommt es ja gar nicht mal zu dem Showdown, beziehungsweise erst nach dem Spiel, was sozusagen wieder eine Art Regelbruch ist. Das ist, was mich an dem Film auch am meisten dann gestört hat, war der Schluss, wenn man denkt, okay, warum hat man die Regeln, wenn es dann so gebrochen wird? Was ich noch dazu sagen wollte, sind sozusagen... Am Ende bei beiden, wenn die Gewinner da sind, haben die halt mit ihrem eigenen Leben gewonnen. Aber bei Highlander ist es sozusagen, wenn sie diese gottähnlichen Qualitäten bekommen, dann entscheidet sich ja viel mehr, also quasi über die ganze Menschheit drüber, wer von beiden gewinnt, ob gut oder böse, also dieses klassische Battle, das dann stattfindet.
Also natürlich stimmt das, dass im Grunde die grundsätzliche Konzeption von Kill Bill halt alle gegen einen ist. Aber es ist ja dann tatsächlich auch so, dass im Laufe der Filme auch die, ich weiß leider nicht mehr, wie diese Gang heißt, untereinander anfangen, sich gegenseitig auszustechen. Ich weiß, das kann ich spoilern eigentlich, oder? Also Kill Bill 2 ja, ist ein bisschen hier darf mehr schon.
Also insgesamt darf hier mal recht gespoilert werden.
Also Daryl Hannah versteckt dann in einem Geldkoffer eine giftige Schlange, die dann Michael Madsen ins Gesicht beißt. Also das ist dann auch durchaus noch ein Kampf, der nicht nur gegen Beatrix Kiddo ausgefochten wird, sondern halt auch untereinander. Und ich überlege gerade, ob Daryl Hannah wird dann von Beatrix Kiddo umgebracht. Also ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass da nicht Einheit unbedingt herrscht zwischen den Bösewichten gegen The Bride, sondern dass da auch untereinander dann durchaus Intrige es gibt. Und was ich finde halt irgendwie, was für mich zu so einem Battle Royale irgendwie dazugehört, sind irgendwie auch immer große Emotionen. Ich habe Helena jetzt nicht gesehen. Ich glaube halt aber nicht, dass das so ein wichtiger Bestandteil von der Geschichte ist. Und 31 habe ich gesehen, da weiß ich, da geht's überhaupt gar nicht um Emotionen, da geht's halt wirklich nur um großen Sadismus. Mhm. Das hatte auch einen Reiz für sich. Aber eben gerade deswegen liegt mir irgendwie der Kill Bill so am Herzen, weil der zweite Teil, das ist ja auch wirklich sehr emotional und sehr um Gefühle bemüht auserzählt. Sie bezahlt am Ende ja irgendwie nicht nur mit ihrem Leben, sondern auch mit so einer neu gewonnenen Freiheit, weil sie ja mit ihrer Tochter dann quasi in den Sonnenuntergang fährt. Und das hat für mich irgendwie sowas, so eine ganz, ganz starke emotionale Qualität, die für mich zu so einem großen, blutsudelnden Kampf irgendwie dazugehört.
Aber da würde ich sagen, weißt du, dieser Terror, der in 31 vermittelt wird, das ist ja auch absolutes Gefühlschaos, das du da hast. Also ich weiß selber, dass du da drin saßt und richtig mitgenommen warst von der Clown-Kettensägen-Szene. Das kann ich mal sagen.
Aber das sind ja andere Art von
ja, das sind aber auch Emotionen.
Durchaus, aber das sind nicht die Emotionen, starke, die ich halt,
meine. Also ich weiß, in einem Film, wo ich heule, ich glaube, da fühle ich dann trotz, habe ich weniger Gefühlschaos, als wenn ich in so einem martialischen Film wie Matus sitze und der mich einfach komplett zerstört. Und dann wollte ich noch sagen, zu Kevins Sachen, bei dir geht's dann halt um diesen Kampf, aber 31 ist ja auch ein symbolischer Kampf zwischen den Klassen dann irgendwo. Und dieser Regelbruch am Ende ist ja auch irgendwie so eine Eigenschaft dieser Battle Royale Film, also in Hunger Games ist ja auch am Ende, dass sie diese Regeln dann brechen, weil es ja gerade dieser Regelbruch gegen System auch ist, und in 31 ist halt nochmal umgedreht auf diese zynische Weise, dass die Bösen dann die Regeln brechen und trotzdem, obwohl die Guten oder die Unterklasse halt gewonnen hat, die noch fertig machen. Mhm. Und zu Kill Bill würde ich noch sagen, dass ich finde, diese Battle Royale mäßigen Filme haben immer sowas von so einem Videospiel. Also es gibt ja auch bei so Spielen wie Daisy und sowas diese Battle Royale Modi, weil es sich halt perfekt dafür anbietet, und es ist halt so ein Gegner fertig machen, um dann irgendwie ein Ziel zu erreichen. Und das sehe ich halt bei Kill Bill dann auch weniger.
Okay, ich wollte noch ganz kurz sagen, also einerseits zur Emotionalität. Highland ist tatsächlich hat sehr viele schöne Momente, wenn man halt so das Leben, also parallel erzählt, sieht von Scott McCloud, von Connor McCloud, wie er sozusagen ein normales Leben lebt. Also er ist erst ein ganz normaler Kämpfer, und dann kommt so ein Krieg und er wird verwundet, eigentlich fatal, und er zieht sich dann zurück und merkt dann am nächsten Tag, dass er wieder geheilt ist, und kommt dann zurück in sein Dorf und wird von denen vertrieben, weil die halt nicht wissen, also die glauben, er ist eigentlich tot. Und er zieht sich dann zurück und lernt seine Frau kennen, und mit der führt er dann sozusagen ein ganz irdisches Leben, und es gibt so diesen Moment, wo sie dann ganz alt ist und er ist immer noch gleich jung wie immer. Und sie dann halt stirbt und er natürlich dann merkt, okay, er kann das jetzt nicht, also er lebt sein ganzes Leben und alle anderen sterben um ihn herum, was natürlich einen ganz anderen emotionalen Impact hat. Und alle anderen, die unsterblich sind, er hat ja auch Freunde von den anderen Unsterblichen, die dann von dem Bösen umgebracht werden, also die verliert er am Ende auch. Also das zeigt natürlich aus einer ganz anderen Ebene, so ein bisschen wie bei, Only Love is Left Alive oder so, diese Bürde des Unsterblichseins. Und der Preis unter anderem ist, dass man auch sterblich wird. Philosophisch.
Das klingt ganz toll.
Und zu 31 würde ich nur sagen, was vielleicht dagegen sprechen würde noch, dass es der beste Battle Royale-Film ist, ist, dass es ja im Prinzip auch ein Abklatsch ist von Running Man, der auch, habt ihr den gesehen auch? Also den ich persönlich schon besser finde, und daher, wenn es schon, also wenn alle Leute 31 sehen und sich gleich an den anderen Film erinnern, dann kann es ja nicht der beste Film sein.
Nein, ich sage mal so, wenn 31 früher rauskommen wäre, würden alle sagen, Running Man ist aber ganz schön nach 31 abklatschen.
Stimmt, ja.
Und es ist natürlich auch so, dass die sind ja alle miteinander befreundet und sowas, oder manche hassen sich auch in dieser Konstellation, aber wenn dann einer stirbt, dann ist die andere auch traurig und so, das ist auch viel Emotion. Und 31 hat so ganz kreative Gegner, was ja auch bei euch so, okay, bei dir vielleicht, weiß ich nicht, bei Highlander, aber Kill Bill ein bisschen fehlt, weißt du, da kommt, nee, da kommt kein Riese und singt Tänzchen klein.
Nein, das stimmt, aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Universum. Also ich finde, dass da schon eine sehr große Bandbreite irgendwie es gibt bei den Kill Bill-Filmen. Und ich finde halt irgendwie auch schön, dass die Emotionalität, also das klingt ganz toll, ich muss unbedingt mir Highlander anschauen. Mhm. Was ich halt irgendwie dann bei Kill Bill toll finde, ist halt, dass diese Emotionalität irgendwie halt eingebunden ist in dieses Battle Royale-Konzept halt. Also das ist ja quasi das, was dieses ganze Konzept erst in Gang bringt. Halt ihr Rachedurst gegen Bill und gegen natürlich die anderen auch. Sodass halt diese Emotionen quasi nicht Begleiterscheinungen von der Geschichte sind und von dem Schicksal der Figuren, sondern quasi wie ein vorantreibendes Motiv für das Battle Royale an sich.
Ich kann dich auch noch sagen, eure Filme, vielleicht sind die gut, ne? Aber wenn wir jetzt mal auf diesen Battle Royale Aspekt gucken, konzentriert 31 wirklich, ich glaube, der geht 80 Minuten und der konzentriert diese ganzen 80 Minuten nur auf dieses Battle Royale und haut da alles rein, was er hat und macht nicht unnötiges Geplänkel drumherum mit irgendwelchen.
Ne? Aber vielleicht sind sie ganz gut. Ja, ich würde die Runde beenden. Erstmal muss ich gleich mal nachgucken in der Definition eines Battle Royals, wie sehr ein Riese der Hänschen klein singt vonnöten ist. Das fand ich sehr, sehr gut als Ausschlagskriterium für ein Battle Royale. Es muss mindestens ein Riese geben, der Hänschen klein singt, aber egal. Ja, ich fand... Ja, also Nikolas, in der letzten Runde hast du dich ja auch so mit Zweien so ein bisschen da durchgemogelt, aber ich glaube, diesmal wurde es ein bisschen schwieriger. Also, ja, wie auch von Kevin und von Hardy gesagt wurde, es ist eher ein Rachefilm als jetzt so ein Battle Royale, wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie ein Szenario gibt, wo alle Teilnehmer sozusagen gleich beteiligt sind und am Ende muss einer übrig bleiben. Und dafür ist es vielleicht, sagen wir mal, naja, also es entspricht dem nicht ganz und dass sozusagen der Film sich über, dass du, ich glaube zum Beispiel hättest du dich auf den ersten Teil konzentriert und da gibt's zum Beispiel diese krasse Szene, wo sie, glaube ich, in diesem Dojo oder so sind. Da, ich dachte zum Beispiel, dass du das sagst, weil das ist wirklich für mich noch am ehesten Battle Royale da, wo wirklich am Ende eigentlich so man nicht weiß, wer schafft es oder nicht. Und auf den ganzen Film das so zu übertragen, war ein bisschen schwierig und das war ja auch das, was Kevin nachgefragt hatte. Ich hatte ja auch so ein bisschen nach dem Kampf an sich gefragt und da fand ich, Hardy und Kevin hatten beide sehr, sehr interessante Ansätze. Wir hatten einmal bei Hardy von dem Grundkonzept, das hat er sehr gut dargestellt, dass sozusagen erstmal dieses Team ist, es werden Regeln aufgestellt, ich glaube, du hast gesagt, 12 Stunden müssen sie überleben. Wir haben dieses sozialkritische Element, wir haben einen Showdown und die Regeln werden gebrochen, was auch oft passiert. Das muss nicht passieren, aber das auch so hast du auch rausgestellt und natürlich der Riese, der Hänschen klein singt. Du hattest den Riesen nicht, Kevin, aber dafür hattest du, das fand ich auch, ich wüsste gar nicht, ob ich den Film als klassischen Battle Royale definieren würde, aber wie du das verkauft hast, fand ich, hast du das dazu gemacht und das fand ich sehr spannend. Du hast nämlich dieses Bündeln, dass sozusagen mit jedem, der stirbt, die Kraft so verteilt wird, dass am Ende alle Beteiligten, obwohl nur noch zwei da stehen, in dem Kampf beteiligt sind. Das fand ich sehr, sehr gut. Und dann hattest du noch die Stärke sozusagen, dass der Film alt ist und du dann Hardy vorwerfen konntest, naja, der ist ja quasi ein anderer Film, das konnte man dir schlechter sozusagen nachsagen. Und ich fand das wirklich sehr schwer. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich auf dieses Element, das Battle Royale im Film nochmal konzentrieren muss, dann glaube ich, würde ich dieses Duell am Ende bei Kevin stärker werten, weil das bei 31 auch eher als antiklimatisch kritisiert wurde. Und nur aufgrund dessen, weil ich fand es wirklich haarscharf, geht der Punkt für mich an Kevin. So. Und eine kleine Fanfare. Damit haben wir einen Punkt für Nikolas und einen Punkt für Kevin. Hardy, du als alter, wie sagt man? Als Fachmann.
Alter Hase. Jetzt bin ich ja nicht mehr der Benjamin, Hase, ne?
Ja. Solltest du auf jeden Fall nicht mehr der Benjamin. Jetzt bist du der alte Hase. Solltest du auf jeden Fall nachziehen. Und das kannst du vielleicht jetzt, denn wir kommen zur Runde 3.
Round 3. Fight!
Und Und für Runde 3 habe ich mir mal wieder ein bisschen was Besonderes überlegt. Und zwar wollen wir bei den Cinematic Smash Brothers nicht immer nur Fragen diskutieren, wo sich alle lange vorbereiten können, sondern wir sehen uns ja auch so ein bisschen als Debattierclub, wo es gerade, haben wir es ja auch bei Highlander gesehen, wo es auch darum geht, wie verkaufe ich die Sachen. Und deshalb spielen wir mal wieder ein schönes Bingo. Wir spielen ja gerne mal ab und zu heiß oder scheiß, wo man ziehen muss, ob man den Film gut findet oder schlecht findet. Wir machen was anderes, denn heute, am 13. Juli, glaube ich, startet ja der neue Spider-Man-Film in den Kinos mit Tom Holland, das erste Mal im MCU. Und deshalb lautet meine Frage erstmal, welcher ist der beste Spider-Man-Darsteller bisher? Und ich habe hier drei Lose mit drei Darstellern und ihr dürft mal ziehen. Ich glaube, Kevin darf zuerst ziehen.
Sollen wir denn direkt sagen, wen wir haben?
Ihr dürft sofort sagen, wen ihr habt. Hardy? Ja, du hast einen losgenommen. Und Nicolas.
Ich sehe. Oh yeah, Tobey Maguire.
Kevin hat Tobey.
Oh nein. Ey, das ist genau wie Nicolas und ich gesagt haben, wie es perfekt laufen würde
eigentlich. Wen hast du, Hardy?
Ich habe Tom Holland.
Ah, ich habe Andrew Garfield.
Sehr schön. Ich glaube,
Hardy, ich bin der Einzige, der Spider-Man Homecoming gesehen hat.
Du bist der Einzige, der ihn gesehen hat und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall, bin ich auch froh, dass das so gelaufen ist. Sonst wäre es vielleicht für Tom Holland ein bisschen schwierig geworden. Aber wie es laufen wird, werden wir jetzt sehen und Kevin darf anfangen.
Okay, naja, was man zuerst sagen muss, dass dass bevor es die anderen gab, natürlich Tobey Maguire gab und alle anderen sich natürlich auf ihn basieren konnten, auf seine Performance. Und er, finde ich, präsentiert es sehr gut, also in dieses Everyday Man, also der sehr unspektakulär ist und vielleicht gar nicht so auffällt, so ein bisschen wie der Spider-Man halt in den Comics auch ist. Und aber er gibt seiner Figur trotzdem eine sehr große Tiefe, also so eine gewisse Traurigkeit oder so eine Art Melancholie, die sich irgendwie so durchzieht, die bei den anderen Figuren jetzt, die sind dann eher vielleicht so dieses, die haben eher diesen Klugscheißer-Aspekt mehr, aber vielleicht nicht diese Tiefe, die man haben kann. Und Tobey Maguire hat auch natürlich Mut zur Hässlichkeit, also man denke an die Szene, wo er diese U-Bahn aufhält mit den Schnüren, also die Gesichter, die er zieht, das finde ich ein Pluspunkt natürlich auch. Und genau, und er ist halt der Erste und hat am meisten Filme auch gemacht von allen dreien und somit, finde ich, ist er auch schon legitimiert, dass er eigentlich noch am ersten Spider-Man repräsentiert.
Hardy.
Tom Holland verbindet am besten diesen Andrew Garfield Spider-Man und diesen Tobey Maguire Spider-Man, weil er nicht zu model-cool ist und immer mit seiner H&M-Frisur rumrennt wie Andrew Garfield, aber auch nicht komplett dieses Klischee vom Nerd ist, der irgendwie alleine ist mit schwarzen Haaren und dann sowas, sondern er ist jemand, als ich in der Schule war, als junger Typ.
Jahre her. Wie lange ist das her?
Ich kann mir vorstellen, dass er jemand, also er passt einfach rein, der könnte hier in der Friedrich-Ebert-Schule, wo ich zur Schule gegangen bin, könnte der auf der Schule sein und dann abends sein Spider-Man-Kostüm überziehen und das machen und es wäre nicht zu obvious und nicht zu wenig und er kann trotzdem dann in der Schule mit den Nerds abhängen und sein Nerd-Stuff machen und nicht so ganz in diese zu diesen coolen Jungs gehören, aber dann trotzdem irgendwie ein kecker Spider-Man sein, der ein paar gute Sprüche reißt.
Ja. Ja, also Andrew Garfield ist ja erstmalig, oder ja, eigentlich ja nur zweimal aufgetreten in Amazing Spider-Man 1 und 2. Und als die Reboots rauskamen, war ja irgendwie noch so nicht so, also keiner wusste wirklich, warum wir die jetzt brauchen und warum wir jetzt eine neue Interpretation von Spider-Man brauchen. Und ich denke, Andrew Garfield hat so ein bisschen die Antwort darauf gegeben mit seiner Performance, weil er sich ziemlich stark unterscheidet von Tobey Maguire, der bis dahin der einzige Referenzpunkt war. Er ist halt äußerlich eher so dieser Skater-Boy-Typ, halt mit seiner H&M-Frisur hast du das genannt, der mit seinem Skateboard durch die Schulkorridore fährt. Das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt erstmal das, was man mit Peter Parker assoziiert, aber eben gerade deswegen ist es halt so gut, weil es halt quasi eine Neuinterpretation der Figur anbietet, anstatt einfach die Sachen zu wiederholen, die wir von Tobey Maguire schon kannten und der trotzdem auch immer noch sowas, ja, so eine Awkwardness irgendwie da mit reinbringt, sodass man ihm auch abkauft, dass er jetzt vielleicht nicht der größte Mädchenheld ist oder halt wieder jetzt der coolste auf dem Schulplatz. Und in der, also das natürlich erstmal, man trennt ja immer so gerne Peter Parker und Spider-Man, wenn man sich die Performances anguckt. Und als Spider-Man geht er dann natürlich da komplett auf. Also was so diesen, also ich kenne persönlich nicht so viele Spider-Man-Comics, aber was so diesen Lausbuben-Humor der Figur angeht, ich glaube, den hat niemand so gut hingekriegt wie Andrew Garfield, der halt wirklich ja einen One-Liner nach dem anderen raushaut und ja, bei dem merkt man irgendwie diese Freude, Spider-Man zu sein, die merkt man ihm an, wenn er auf der Leinwand zu sehen ist. Und halt irgendwie auch so eine gewisse Agilität, halt die er dann rüberbringt, aus dieser Schlacksigkeit, die er dann als Peter Parker hat. Ja, und das macht ihn für mich zum besten Spider-Man.
Dann bitteschön.
Also, meiner ist erstmal der jüngste Spider-Man und Tobey Maguire geht ja auch noch zur Schule und Andrew Garfield ja auch, ne? Ich habe den lange nicht gesehen. Und da ist natürlich, passt Tom Holland am organischsten rein, weil er noch so jung ist. Und das verträgt sich natürlich dann halt auch am besten damit, dass er halt dieser junge Superheld ist, der irgendwie seine Kräfte neu entdeckt. Also irgendwie am besten diese Superhelden-Origin-Story aufgreift, wo die Superhelden erstmal damit klarkommen müssen, weil es auch so eine Metapher ist für die Pubertät, irgendwie neuen Sachen entdecken und sich selbst entdecken. Da geht Tom Holland vor allem super auf, weil man sieht es ja auch in Interviews, er ist dann irgendwie dieser junge Typ zwischen diesen ganzen Größen, wie er auch bei den Avengers dann auftritt, und er macht so einen Filmfehler, er macht zum Beispiel, will er einmal einen Autoeinbruch verhindern und dann ist es nur ein Typ, der gerade sein Auto aufschließen will und sowas, und genauso solche Fehler macht er auch in den Interviews, dass er irgendwelche Pläne vom MCU ausplappert und sowas, und weil er halt dieser junge, aufgeregte Teenager noch da drin ist, und dann chillt er halt irgendwo auf den Dächern in New York und macht so sein Ding und geht zu seinem Supermarkt hin und sowas. Und das funktioniert aber total am besten.
Oder weißt du?
Kannst ruhig.
Ich wollte nur, also bei Andrew Garfield ist, genau wie ich meinte, ich finde, er ist wahrscheinlich, ich finde ihn zu sehr Schönling und zu auf cool. Also das, er ist als Spider-Man ist er tatsächlich ganz gut, muss man sagen, aber ich habe es ihm nicht abgekauft, sozusagen. Und du wahrscheinlich auch nicht,
wenn es nicht gewesen ist. Nein, er ist der beste Spider-Man.
Und bei Tom Holland, ich kann man auch noch nicht so viel dagegen sagen. Ich habe jetzt auch nur Civil War gesehen, sein Part. Einzige, was ich jetzt als Argument bieten könnte, wäre, dass in seinem Spider-Man Homecoming ja noch Iron Man mitkommt, vorkommt in die Avengers, und dass vielleicht die Executives dachten, dass er nicht stark genug ist, das alleine zu stemmen, dass sie dann auf Nummer sicher gehen wollten und er bis jetzt halt eigentlich nur ein Viertel Filme hat und Tobey Maguire eben schon drei hat.
Also ich kann sagen, dass Iron Man nur ungefähr 5 bis 10 Minuten im Film vorkommt.
Ach so. Egal. er kommt vor.
Ich denke, dass du das schon ganz gut selber eigentlich zusammengefasst hast. Tom Holland hat vielleicht durchaus das Potenzial, irgendwann der beste Spider-Man zu sein, aber zurzeit würde ich noch nicht mal sagen, dass er wirklich Spider-Man ist, sondern im Grunde eher Spider-Boy. Also er wächst halt irgendwie erst in diese Figur rein und in diese ganze Dynamik und in das, was die Figur ausmacht. Und jetzt sind das vielleicht so diese ersten, vielleicht durchaus sympathischen Gehversuche, die er halt in dieser Figur macht, aber so wirklich greift zu dieser Spider-Man-Figur, die wir halt lieben, ist ja, glaube ich, noch nicht wirklich.
Deswegen ist es der interessanteste Spider-Man, weil er noch so roh ist und dieses halt mit dieser Coming-of-Age-Thematik
verbindet. Interessant, durchaus, aber halt dann nicht der beste Spider-Man, sondern
naja, die Sache ist halt, Spider-Man ist eigentlich auf dem Papier eine ziemlich uninteressante Figur. Und Tom Holland macht halt durch sein Drumherum die dann interessant, weil er das mit diesen Elementen von ihm verbindet.
Also ich finde schon, dass er eine interessante Figur ist. Und deswegen halt, ich finde immer toll diese Doppelheit bei der Figur, weil wir immer unterscheiden in, wie hoch ist dieser Loser-Faktor bei der Peter Parker-Performance und wie hoch ist dann dieser Coolness-Faktor bei Spider-Man. Und ich finde, Tobey Maguire ist wahrscheinlich der beste Peter Parker. Aber halt in dieser Spider-Man-Rolle habe ich ihn irgendwie nie so richtig gesehen. Also er ist ja durchaus auch cool, aber halt, wie gesagt, so dieses Kecke, das fehlt ihm irgendwie. Und ich habe ihn mal nie irgendwie abgekauft, dass er dann tatsächlich, also wie er diesen Wandel durchmacht von diesem super schüchternen und super zurückhaltenden Teenager dann in diese super coole Spider-Man-Rolle rein. Und da finde ich halt diesen Übergang bei Andrew Garfield ehrlich gesagt flüssiger, weil er ja durchaus halt eben auch schon diese Qualitäten als Peter Parker hat, und da scheint dann irgendwie dieses Kostüm überziehen, und dann plötzlich ist er derjenige, der halt irgendwie so viele Schurken auf einmal fertig macht und dabei halt ganz viele lustige Witze macht, irgendwie organischer.
Aber du sagst ja auch, dass er, weißt du, er hat in diesem Peter Parker schon diesen coolen Spider-Man, aber er ist trotzdem dann nicht so ein guter Peter Parker wie Tobey Maguire. Und selbst wenn Tom Holland nicht so ein guter Peter Parker wäre wie Tobey Maguire und nicht so ein guter Spider-Man wie Andrew Garfield,
was?
Dann wäre es trotzdem noch im Zusammenspiel der beste Spider-Man, weil er als beide Parts von Spider-Man gut funktioniert.
Genau, was ich noch sagen wollte, dass ja die Original-Spider-Man-Figur aus den Comics oder aus der Serie, die ist ja auch viel so getrieben von dieser existenziellen Angst und also dieser Teenie-Angst auch, die man hat, die Andrew Garfields Figur jetzt weniger hat, die ist einfach nur selbst, hat nur Selbstbewusstsein. Und bei Tom Holland ist es dann eben mehr in diese, geht's mehr in diese Coming-of-Age-Richtung, aber nicht so dieses, was halt diese Figur auch ausmacht, diese Melancholie, die da noch so mitschwebt. Oder halt diese, ja genau, diese Selbstzweifel und so weiter, was man so in sich trägt, was ja gerade, es ist ja, Spider-Man ist ja so gesehen ja auch ein bisschen symbolisch für die Pubertät, also der Körper ändert sich, komische weiße Flüssigkeiten entdeckt. Und ich glaube, das wird bei Tobey Maguire vielleicht am besten noch eingefangen in diesem Zwiespalt. Deswegen passt es ja gerade so gut, dass seine Figur so ein, in Anführungsstrichen, so ein Loser ist und dass der Kontrast natürlich viel stärker, dass er nicht gleich auch dieser Superheld ist, wie jetzt Iron Man oder so, also von der Attitüde her.
Aber da hätte ich auch noch ein gutes Argument, aber müsste ich jetzt Spider-Man Homecoming spoilern.
Tja, ich weiß nicht, wie tief dieser Spoiler geht. Möchtest du das, den Plot-Twist am Ende verraten? Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, schon so ein bisschen.
Ich würde mal sagen.
Ich versuche mal zu umschreiben.
Du kannst ja aussuchen, wie fair du spielen möchtest.
Ich versuche mal zu umschreiben. Nämlich ist dann, gibt es dann irgendwann einen Twist, der
ich hab nur die Ohren zu.
Nein, ich spoilere nicht. Der diese Symbolik des Coming-of-Age-Ding und auch mit ersten Dates und sowas verbindet ganz stark mit der Geschichte.
Okay, ich weiß nicht, was passiert ist im Film.
Also.
Nee, also es war nicht so gut gespoilert, dass ich jetzt wüsste, was passiert, wollte ich damit sagen. Gibt's noch Argumente oder sind wir am Ende?
Ich weiß nicht, also ich wollte nochmal vielleicht ergänzen, dass ich habe jetzt viel darüber geredet, dass halt Andrew Garfield halt so ein cooler Typ ist, also sowohl als Peter Parker unterschwellig schon so anklingend, als auch dann als Spider-Man, aber er ist durchaus, glaube ich, auch einer, der sich da emotional sehr reinversetzt in die Rolle. Es gibt eine tolle Szene in dem zweiten Amazing Spider-Man-Film, eine der wenigen tollen Szenen in dem Film, in der er mit Tante May redet, die dann irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, also sie redet mit ihm darüber, dass sie irgendwie vielleicht überfordert ist, dass sie ihm vielleicht auch nicht so gut helfen kann, vielleicht jetzt auch in der Schule und so, und sich halt irgendwie so ein bisschen überfordert fühlt. Und da merkt man dann, glaube ich, bei ihm aber auch so eine ganz große Emotionalität. Und ohne jetzt halt Amazing Spider-Man 2 auch direkt noch spoilern zu wollen, da passiert ja am Ende auch noch was relativ Schlimmes, was ihm auch viel abfordert, schauspielerisch. Und das, finde ich, löst er auch ganz toll. Also da schwingt irgendwie auch so eine Emotionalität mit, die ich zum Beispiel bei Tom Holland so bis jetzt gar nicht gesehen habe. Also halt wirklich.
Aber es gibt auch eine sehr emotionale Szene im Spider-Man Homecoming, wo er nämlich fast stirbt und dann sich nochmal aufrappeln muss und, weißt du, weil ihm wird ja der Anzug auch zwischendurch weggenommen, sieht man ja im Trailer, das ist kein Spoiler, wo Tony Stark ihm sagt, wenn du nichts ohne den Anzug bist, dann solltest du ihn nicht haben. Und dann zieht er wieder seinen alten Anzug an und ist dann fast am Verlieren. Und dann muss er sich selber hochkämpfen, sein eigener Mann werden, ist ja auch diese Coming-of-Age-Thematik wieder. Und, um das jetzt nochmal ein bisschen mehr auszuführen, eigentlich läuft's im Film darauf hinaus, dass er, also der heißt ja Homecoming, das ist dieser Homecoming-Ball. Und das Ziel dieses Films ist eigentlich, dass er mit seinem Schwarm auf den Homecoming-Ball geht. Das ist das große Ziel des Films.
Ja, ich würde sagen, ich beende mal die Runde. Andrew Garfield ist natürlich eine schwierige, verteidigende, glaube ich, los. Ich glaube, aber du hast es gut gemacht. Also du hast auf jeden Fall aufgezeigt. Erstmal konntest du sozusagen, was Kevin alles als Vorleistung liefern konnte, weil Tobey Maguire der Erste ist, konntest du gut aufgreifen. Ja, er macht was Neues. Hätte er das Gleiche nochmal gemacht, hätte es weniger funktioniert. Andererseits, wir sind irgendwann am Ende in eine Diskussion gekommen, die es für mich entschieden hat. Und das war das, was du auch sehr oft aufgezeigt hast, Nikolas. Und zwar, dass man zwischen diesen beiden Charakteren unterscheiden muss. Und dass jeder dieser Darsteller das unterschiedlich löst. Einmal Peter Parker zu sein und einmal Spider-Man. Das ist mir dann auch mal kurz entfallen. Aber egal. Und da war es bei mir so, ja, was Kevin angefangen hat mit Tobey Maguire, bezog sich auch wirklich größtenteils eher auf Peter Parker, diese Melancholie, dieser Nerd-Charakter. Und das wurde vor allem von Nikolas ein bisschen widerlegt, dass er wiederum aber ein schlechter eher Spider-Man war, aus seiner Perspektive, der diesen Sprung nicht ganz geschafft hat. Es wurde zwar nicht gesagt, aber du hast dann zum Beispiel, er hat ja auch sogar irgendwann drei Filme, also so gesehen, da hätte man sogar noch sagen können, Also am dritten Film hätte er es ja irgendwie langsam mal schaffen müssen, sozusagen. Aber das wurde jetzt nicht gesagt, das habe ich mir dann so mitgedacht. Deshalb war für mich Tobey Maguire dann ein bisschen schwierig. Und naja, H&M, Spider-Man.
Ich weiß immer noch nicht, was der H&M-Frisur ist.
Ja, weißt du, wenn da die Werbung hängt und die haben ihre geilen Klamotten von der
anderen. Ach so, okay. Ich dachte immer,
ich habe, glaube ich, auch neulich erst ein Video gesehen und da hieß es zum Beispiel, wenn Andrew Garfield und Tobey Maguire auf der gleichen Schule wären, dann wäre Andrew Garfield auf jeden Fall nicht der Nerd. Dann wäre er der coole Typ, der Tobey ärgert. Das fand ich zum Beispiel ganz witzig. So oder so fand ich, hat Hardy am besten dargestellt, wie Tom Holland es schafft, genau diese beiden Elemente in sich zu vereinen. Die Themen, die ihr aufgezeigt habt, wie Adoleszenz, wie Unsicherheit, konnte er sowohl auf den Darsteller als auch auf den Charakter etablieren. Vielleicht war es auch ein bisschen leichter, weil der neue Spider-Man im MCU ja in ein gesetztes Setting kommt. Und ich meine, Spider-Man Tobey Maguire war ja zum Beispiel auch einer der ersten großen Comic-Helden. Das war vielleicht ein bisschen schwieriger. So oder so sind wir jetzt beim Ausgleich angelangt, denn Hardy kriegt den Punkt. Somit ist alles wieder quasi auf Null. Wir fangen wieder.
Der obligatorische einen Punkt für mich.
Wer weiß. Ja, bis jetzt hattest du leider immer nur einen Punkt. Aber jetzt musst du nachlegen. Jetzt musst du aus den Vollen schöpfen. Denn wir bleiben...
Ich muss ja wieder anfangen jetzt.
Da kannst du es gleich zeigen. Sehr gut. Wir bleiben nämlich thematisch bei Comic-Verfilmung. Es ist ja immer so... Ach nee. Ja doch. Nee, wir bleiben doch bei den Comic-Filmen. Und zwar ist es ja immer so, dass meine Kandidaten selber auch Fragen einschicken dürfen. Und das hat diesmal Kevin gemacht. Und der Kevin hat gefragt, welche ist die beste Comic-Verfilmung, die aber kein Superheldenfilm ist? Und Hardy darf anfangen.
Ich habe Scott Pilgrim gewählt von Edgar Wright. Der
wusste ich. Ich wusste das.
Der am besten seine große visuelle Virtuosität auf den Punkt bringt. Da sind teilweise Dialogszenen, in denen er einfach 3-4 Mal die Location wechselt, ohne dass man es merkt, und erzählt damit ganz viel und ganz schnell baut er so eine Beziehung auf zwischen Charakteren. Es ist auch eine tolle Coming-of-Age-Geschichte, einfach weil es ja darum geht, dass er gegen die so und so viele Ex-Freunde von seiner neuen Freundin gewinnen muss, um sie dann haben zu können. Und damit auch diese Mannwerdung durchmacht, jetzt, wenn ich es mal so sagen will. Er hat diese tolle Wortakrobatik von Edgar Wright, der unterwandert Figuren. Hat Mike Serra, irgendwie der lustigste, schlachsige Typ im Kino. Und er verbindet das alles noch mit einer sehr zart inszenierten Liebesgeschichte zwischen ihm und der Frau mit den vielen Haarfarben. Es gibt dann so eine tolle Szene, wo sie sich draußen im Schnee auf einer Schaukel treffen, und das ist wirklich so ganz reduziert nur auf diese Liebesgeschichte, eine kurze Szene, die halt dann wirklich emotional wird, und dann gehen sie, glaube ich, zu ihr nach Hause, und das ist schön kuschelig alles in so einem Winterzimmer, und sie machen dann Tee zusammen und dann sowas, ja.
Ich glaube, sie heißt Ramona.
Ramona, ja, ja. Flowers.
Genau, ja.
Nikolas.
Ja, meine Wahl fällt auf The Adventures of Tintin, also der Tim und Struppi-Film von Steven Spielberg, der halt erstmal super funktioniert als Adaption der Comicvorlage, weil der halt so eine quasi so eine gewitzte kleine Kriminalgeschichte erzählt, die dann halt aber viel größer ist, als man erst annimmt, und quasi um den ganzen Globus führt und zu einem großen, großen Abenteuer wird, womit er halt irgendwie total im Geiste dieser Vorlage steht. Aber der ist auch einfach ein ganz, ganz toller Blockbuster, in dem super viele verschiedene oder das Wirken verschiedener toller Regisseure zusammenkommt zu so einer ganz tollen Symbiose, weil Steven Spielberg hat ihn ja inszeniert, hat er wohl, die Legende sagt, zusammen mit Peter Jackson nur eine Münze geworfen, wer die Regie übernimmt. Und er hat sie dann übernommen, und das ist halt, das merkt man auch, weil der halt super, super erzählerisch ganz toll ist, also sehr kohärent, sehr sauber erzählt, also wirklich mit diesem erzählerischen Können, was halt irgendwie nur ein Altmeister wie Spielberg, glaube ich, heutzutage noch aufzubieten hat. Peter Jackson, seit der sich dem CGI hingewendet hat, liebt es ja, diese super kinetischen, größenwahnsinnigen Action-Szenen zu inszenieren, wo die Kamera wirklich total bewegungsfrei durch Häuser und Türen und Gänge fliegt. Und die Action-Set-Pieces in dem sind unglaublich, unglaublich dynamisch und teilweise auch dann durch die Motion-Capture-Technik, die ja zum Einsatz kam, halt können die alles machen. Also das dreht komplett frei. Und am Drehbuch mitgearbeitet hat auch Edgar Wright, wodurch der auch eine super tolle visuelle Komik hat und allgemein einfach sehr lustige Dialoge zum Teil. Und auch diese visuelle Komik zum Beispiel wird dann auch übertragen in, ich glaube, fast jeden einzelnen Szenenübergang in dem Film. Also jedes Mal, wenn ein Bild in das andere übergeht, dann verschmilzen da Formen miteinander und ein Haus wird zu einer Tür. Also es passieren ganz, ganz viele tolle kreative Sachen da. Deswegen ist das für mich die beste Comic-Verfilmung, die kein Superheldenfilm ist.
Mir fällt gerade auf, dass deine dritte Antwort ist, wo du dich irgendwie um ein Duo oder um zwei Sachen.
Das ist genau mein Ding.
Das musste ich gerade kurz lachen, aber Kevin ist.
Die Frage war von mir, aber ich hatte tatsächlich gar keine Antwort parat, als ich es rausgeschickt habe. Ich habe dann auch eine Zeit überlegt und ich bin selber ein sehr großer Comic-Fan, gerade von Nicht-Superhelden-Comics. Und habe mich dann am Ende für, also es gibt zum Beispiel sehr gut, also Ghost World oder
Dylan.
The Fountain und was weiß ich, History of Violence sind ja alles Comic-Adaptionen, die sehr gute Filme sind. Blau ist eine warme Farbe übrigens auch, genau.
Ah, die hat gleich seine Antwort.
Aber ich habe mir überlegt, was, ich finde, ein guter Film, der von einem Comic kommt, ist nicht die richtige Antwort, sondern es muss ein Film sein, der das Medium Comic integriert und auch die Ideen, die da entstanden sind, weiterentwickelt. Ich habe mich für American Splendor entschieden. Hat jemand von euch den gesehen?
Nee, aber das ist Comiczeichner, ne?
Es gab in den 70ern einen Typen, der hieß Harvey Picard, der eigentlich so einen normalen Job hatte, war so File Clerk im Krankenhaus und der hat dann Robert Crumb irgendwann kennengelernt, das ist auch so ein legendärer Comiczeichner. Das war halt in den 70ern, wo sozusagen diese Underground Comicwelle entstanden ist, wo man gedacht hat, okay, wie kann man dieses Medium irgendwie weiterbringen, um wegzukommen von diesen klassischen Superhelden-Comics. Und er hat zum ersten Mal so eine Art Naturalismus eingeführt, dass er sozusagen einfach nur Comics gemacht hat über sein alltägliches Leben. Also da ist zum Beispiel so ein Moment, wie er im Supermarkt steht und sich überlegt, okay, geht er jetzt an die eine Kasse, wo eine alte Frau die Kassierin ist, aber weniger Leute sind, oder da, wo mehr Leute sind. Also so ganz alltägliche Momente, die er hat, die dann aber auch zum Teil wieder in so tragische Momente gehen. Er hatte zum Beispiel auch Krebs und hat dann darüber eine Comicreihe gemacht. Auf jeden Fall hat sozusagen eigentlich er ist verstorben inzwischen leider, hat aber mit fast allen großen Comic-Künstlern zusammengearbeitet, mit Alison Bechdel, wie man vielleicht vom Bechdel-Test kennt, mit Robert Crumb, Alan Moore, Chester Brown. Auf jeden Fall gibt es eine Adaption von seinem Leben sozusagen, beziehungsweise von seinen Comics, die auf sein Leben basieren, die sozusagen diese Metaebene halt nehmen und das nochmal ein bisschen weiterbringen, dass sozusagen der echte Harvey Picard und seine Frau kommen vor, aber eigentlich nur in so Times, also in so einer Metageschichte, und eigentlich wird sozusagen durch Paul Giamatti gespielt, sein Leben gezeigt, aber auch wieder auf so eine mundäne Art. Und ich hatte irgendwie aufgeschrieben ein Zitat von Picard, wo er sagt, Comics are words and pictures, you can do anything with words and pictures, was sich natürlich auch aufs Medium Film bezieht. Und die Regisseure vom Film sind eigentlich zwei Dokumentarfilmer. Das heißt, der Film hat eben diese doppelte Ebene, dass es eigentlich ein fiktiver Film ist, der aber auf was Autobiografischem basiert. Und es wird dann auch im Film sozusagen rein gezeichnet, dass halt natürlich diese visuelle Ebene von den Comics nochmal reinkommt. Und auch, man sieht dann auch den echten Harvey Picard, wie er dann schimpft über Paul Giamatti, dass der ja gar nicht aussieht wie er und so weiter. Also, dass das nochmal die Ebene kommt. Und ich finde es halt in beiden Formen sehr spannend, weil es mich so erinnert an dieses Pissoir von Marcel Duchamp, wo man denkt, okay, nur weil es jetzt in diesem Kunstkontext ist, ist es jetzt wert zu erzählen, und so ist es ja auch mit den Comics beziehungsweise mit dem Film. Es ist dann so, wenn man was Mundänes, Alltägliches in diese Form bringt, ist es dann ein Comic oder nicht? Also ich finde schon, natürlich. Und deswegen finde ich, ist es halt schön, weil es halt dieses Medium des Comics nochmal aufgreift, der Film, und das weiterverarbeitet, was meiner Meinung nach eine richtige Comic-Adaption machen sollte.
Dann bitteschön.
Also als ich gegoogelt habe nach Comic-Verfilmungen, die nicht Superheldenfilm sind, war immer ganz oben American Splendor. Das ist ja wahrscheinlich so ein Äquivalent ist zu 100% auf Rotten Tomatoes, so ein blöder Konsensfilm. Nee, und
was ich... Starkes Argument. 100% auf Rotten Tomatoes.
94% tatsächlich.
Und zu diese Comicluftatmen in dem Film würde ich auch meinen Film dann dazu zählen, weil da hast du ja auch glaube ich, jeder Szenenübergang so peppig inszeniert, dass es so wirkt wie so ein Comic-Panel-Übergang. Also du hast da zum Beispiel Sachen, wir gehen jetzt ins, und dann ploppt der nächste Frame auf und da steht dann der Name, wo sie hingehen. Und wenn sie sich prügeln, dann kommen auch diese Pow-Blasen und sowas alles. Und es hat halt auch noch diesen Videospielcharakter, der in der Graphic Novel aufgegriffen wird, und es ist ja auch ein Videospiel draus gemacht worden. Und da spielen sie auch ganz viel mit visuell, halt aus diesem Coming of Age noch diese erhöhte Realität reinbringen, dass es alles so wirkt wie ein Videospiel, wie ein Comic, also ein bisschen künstlicher.
Ja, ich möchte eigentlich gar nichts gegen die beiden Filme sagen. Ich möchte nur dann vielleicht eher nochmal betonen, warum ich halt meinen so gut finde. Ich finde halt irgendwie, wir haben jetzt beiden Beispielen auch gesehen, dass es unglaublich viel darum geht, nicht einfach nur eine Geschichte nachzuerzählen, die halt im Comic schon so, die es schon so gab, sondern versuchen, diese Comic-Zeichner oder Erzählmechanismen irgendwie dann ins Kino zu übertragen. Und das machen ja beide Filme anscheinend auch sehr, sehr gut. Und da finde ich halt irgendwie das Interessante, weil ich hatte jetzt schon gesagt, bei Tintin haben wir dann halt diese super, super kreativen Szenenübergänge, die man sich zum Beispiel genauso auch in einem Comicbuch von Panel zu Panel vorstellen kann. Und andererseits führt der Film dann irgendwie diese Comicbuchmechanik, glaube ich, so ein bisschen ad absurdum, weil er unglaublich beweglich ist. Also ich weiß nicht, ich meine, diese Bewegung kann man sich mal irgendwie vielleicht imaginieren, wenn man einen Comic liest, aber diese also wie dieser Film quasi durch diese verschiedenen Comic Panels rast auf der Leinwand, ist halt irgendwie unvergleichlich und finde ich bringt dann in diese Starrheit von diesen einzelnen Comicbildern halt irgendwie noch so eine Dynamik rein, und das ist halt diese Dynamik ist halt wirklich eine quasi das Hauptmerkmal des Films, der sich halt unglaublich schnell voranbewegt und halt gerade in seinen Actionszenen Unglaubliches macht, also halt was Bewegung angeht.
Also zu Scott Pilgrim vielleicht, ich habe das Drehbuch dazu mal gelesen, und Comic ist ja was auch dieses Literarische und Visuelle verbindet dann irgendwie in den Comics, und die Gags, die Edgar Wright da schreibt, funktionieren schon ganz visuell auf der Seite, und das ist ja auch irgendwie was, wo man dann merkt, wie er dieses Comic auf die Leinwand bringt, weil er diese beiden Elemente verbindet und die einzeln und zusammen halt funktionieren.
Ja, halt so irgendwie wir haben das geschriebene Wort, das wird dann halt quasi verbildlicht durch ein Comicbuch, und was kann der Film machen? Er kann eine Bewegung in dieses Bild reinbringen, und das finde ich macht halt irgendwie dann, also diese Schritt-für-Schritt-Folge macht dann für mich halt irgendwie dieser Film am besten.
Ich finde, Tintin fühlt sich dann halt auch, es könnte auch einfach ein Animationsfilm sein, der halt irgendwie vielleicht entweder originell ist oder halt auf dieser TV-Serie basiert. Und bei Scott Pilgrim merkst du halt wirklich 100% diesen Comic-Einfluss. Das ist ein Film gewordenes Comic einfach.
Ja. Klar, also, ja.
So, genau, das wollte ich auch noch, genau, bei Tintin sagen, das ist ja auch, ja, wie du eigentlich meinst, mit dem animierten Film, das ist, was ich da im Gegensatz bei Scott Pilgrim sagen kann, ist natürlich, dass es ein visuelles Spektakel ist, und das ist natürlich sehr schön, gerade weil die Comics auch einen ganz reduzierten Stil haben und da ganz anders sind. Aber ich denke dann eher so, abgesehen vom Visuellen, also inwiefern er das Medium-Comic auf eine andere Art weiterbringt. Also ich glaube, das ist vielleicht, wenn man dann differenziert, ob man Comic jetzt nur auf dieser visuellen Ebene sieht, oder es gibt so ein sehr schönes Buch, Understanding Comics von Scott McCloud diesmal, wo halt auch genau die Idee, die dahinter steht, also was dieses Medium-Comic an sich spannend macht und warum, was sich halt abhebt davon zum Film. Weil im Prinzip könnte man jedes gut geschriebene Comic ja natürlich visuell gut umsetzen. Und ich finde es bei American Splendor, das macht er eigentlich auf eine sehr schöne Art, dass dann einerseits halt die Idee entsteht, diese Macht, die so Comics haben auch, und dass halt natürlich die Idee von einer klassischen Geschichte komplett dekonstruiert wird. Und sowohl in den Comics als auch in der Verfilmung, die das dann nochmal einen Schritt weiter geht, weil halt, das ist so ein bisschen wie dieses Synecdoche in New York, dass sozusagen ein Film über jemanden, der Comics über sein Leben macht, und zusätzlich im Film nochmal der das kommentiert. Und ich finde, genau, das ist vielleicht so die Definition, was es halt spannend macht, weil Comics und Film gehen ja darum, Grenzen auszutesten, und in dem Fall machen das ja beide. Und ich finde, ein Film sollte ja immer versuchen, das Medium weiterzubringen, und das wird in den beiden anderen Beispielen nicht so gemacht, finde ich.
Einwände.
Zu Nicolas vielleicht noch. Wir wissen ja alle, Spielberg hat einen guten Film gemacht, Jurassic Park 2. Und das war's dann auch.
Kann mir bitte Hardy dafür seinen Punkt abgezogen werden, den er vorhin gekriegt hat? Nee, für diese Aussage.
Ich würde das Zeichen nehmen, dass die Diskussion am Ende angelangt ist, wenn wir da sind. Ja, ich fand es sehr spannend. Es war eine Runde, in der auf jeden Fall, glaube ich, bis jetzt am wenigsten auf die Antworten der anderen eingegangen wurde. Ihr seid insgesamt sehr bei euren Antworten geblieben. Deshalb konnte ich sozusagen jetzt nur werten, was ihr für euch sozusagen verkauft habt. Und ihr habt aber auf jeden Fall die Frage sehr gut beantwortet, weil ja jeder einen Film hatte, der das Comic-Medium irgendwie, du hast ja diesen Diskurs dann sehr weit gebracht, Kevin, du hast auch die Frage gestellt, der auch den Comic weiterbringt oder der das Comic, die Comic-Elemente gut halt mit reinnimmt. Und da hatte Hardy halt auf jeden Fall die gesamte visuelle Ebene Nicolas hatte dieses, das ist jetzt vom Standbild ins bewegte Bild geht, dass diese Dynamik gut aufgenommen wird. Ist ja auch witzig, dass ihr beide den gleichen Drehbuchautoren dann anscheinend, zumindest bei dir, glaube ich, nur zum Teil, Nicolas.
Ja, gemeinsam mit Joe Cornish, der dann auch später, glaube ich, ist von Edgar Wright. Also nicht alleine, aber sie haben auf jeden Fall daran mitgewirkt.
Also hätten wir bestes Edgar Wright Drehbuch diskutiert, dann hättet ihr auch beide diese einschicken können. Aber Kevin hatte natürlich einfach, es war auch ein bisschen jetzt sein Vorteil, glaube ich, dass ihr den Film nicht kanntet und er dadurch halt, glaube ich, am wenigsten Gegenwind bekommen hat. Aber nicht nur das, er konnte halt, ich glaube, ich kann noch nicht mal ganz sagen, worum es im Film geht, aber zumindest konntest du rausarbeiten, dass diese Metaebene auftaucht, dass der Comic selbst sozusagen durch den Film eine neuere Perspektive bekommt. Witzigerweise hat mich das an eine Buchverfilmung, wo man jetzt nicht dran denkt, aber Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk, da gibt es das auch. Da kommt im Film Heinz Strunk selber rein und sagt irgendwann, so war das doch gar nicht. Dann sagt er, ja, aber ich find's besser so und wenn ich schon einen Film mache, will ich es wenigstens besser erzählen. Das ist zum Beispiel ganz witzig und so ein bisschen klingt das so auch. Und dadurch, dass du sozusagen jetzt eine Verfilmung hast, die dann beide Medien weiter bewegen, geht der Punkt für mich an denjenigen, der die Frage gestellt hat und das ist Kevin. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon mal in den Blitzfragerunden dabei, wenn wir in die Blitzfragerunden nachher kommen. Und ja, Hardy und Nicolas, ihr müsst euch jetzt anstellen. Solltest du die Runde dennoch gewinnen, dann wird es eine Blitzfragerunde geben zwischen Nicolas und Hardy, die dann entscheiden wird, wer weiterkommt. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt weiterrede, geht's jetzt erstmal weiter.
Round 5. Fight!
Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur kreativsten Frage dieser Sendung. Und zwar ist ja, ich glaube, er ist letzte Woche angelaufen, der neue Film Despicable Me 3, ich einfach unverbesserlich 3. Und wir wissen es ja alle eigentlich, wir haben vorhin schon Steve Carell hier gehabt, eigentlich ist der schon gar nicht mehr der Hauptdarsteller dieser Filme, es sind natürlich die kleinen Minions. Und jetzt habe ich mir gedacht, man stellt sich mal vor, wir haben jetzt Kinder und wir sind so Cineasten und uns stört das tierisch, dass unsere Kinder nur diese Minions gucken wollen, aber wie bringen wir ihnen denn mal die Liebe zum guten Arthouse-Film bei, ja? Und das kann natürlich nur funktionieren, indem man seinen eigenen Arthouse-Minions-Film schafft. Und ja, Nicolas, du darfst anfangen.
Also ich glaube tatsächlich, dass meinen nicht existenten Kindern mit dem Film, den ich mir ausgedacht habe, die Minions nicht unbedingt näher bringen könnte. Oder zumindest
okay, das war auch nicht meine Frage, das war jetzt nur meine Einleitung. Ihr müsst das nicht erfüllen.
Okay, also es handelt sich bei meinem Minion-Arthouse-Film erstmal um einen Live-Action-Film. Also es ist kein Animationsfilm. Der Titel des Films ist Der Lakai. Weil Minion ist ja nicht einfach nur eine Bezeichnung, sondern tatsächlich auch ein englisches Wort. Unter anderem steht das für Lakai. Der Lakai ist ein Film der Berliner Schule, directed by Angela Schanelek, die gemeinsam mit Thomas Aslan und Christian Petzold so das Trio Infernale der Berliner Schule bildet. Ich hab vor kurzem einen Film von Angela Schanelek gesehen namens Nachmittag und der erste Gedanke, den ich hatte, war irgendwie einen abtrünnigen Minion aus Gru's Armee quasi in diesen Film zu verpflanzen oder quasi meinen Film diesem Film nachzuempfinden. Ja, es handelt sich um Minion Kevin, der dann im Film...
Autsch. Hast du schon jemanden, den du dafür besetzt?
Weil es sich um einen Live-Action-Film handelt, natürlich auch von einer echten Person gespielt wird.
Ist es ein Minion mit ein oder zwei Augen?
Ich wollte gerade sagen, also der trägt eine Augenklappe, weil er halt nur ein Auge hat und halt ein gelbes T-Shirt und eine blaue Latzhose. Ja, der ist halt einfach von seinem sehr, sehr tristen Arbeitsalltag, was Weltherrschaftspläne von Gru und so weiter angeht, unglaublich angeödet und fragt sich halt, ob es mehr im Leben gibt, als halt irgendwie die Jagd nach der nächsten frischen Banane. Und deswegen schmeißt er seinen Job hin und zieht sich in sein Haus am See zurück. Das liegt sehr, sehr abgeschieden. Es gibt, glaube ich, relativ wenig über den Film zu sagen, weil nämlich alle Filme von Angela Schanelek hängt irgendwie so dieser Ruf an, dass ja irgendwie immer nichts passiert. Das stimmt natürlich nicht, aber auf den ersten Blick könnte man das meinen. Das bedeutet, es gibt keine Musik, keinen Soundtrack, es gibt nur eine sehr große Stille, die herrscht in diesem Haus am See, wo Kevin dann sehr viel auf seinem Bett liegt, auf der Veranda sitzt und raucht, während er traurig in die Ferne schaut. Und eine sehr, sehr viele lange Einstellungen, sehr viel Stille. Vielleicht ein kleiner Ausflug in die Stadt und ein kleiner Spaziergang, wo er dann sich natürlich auch wieder konfrontiert sieht, vielleicht mit riesigen Minions-Plakaten. Also diese Plakate laden dann quasi zur Selbstreflexion ein. Aber er flüchtet dann, glaube ich, immer wieder vor diesen großen Menschenmassen und zieht sich wieder in sein einsames Haus am See zurück, wo er dann wieder viel herumliegt und viel rauchend in die Ferne schaut.
Wie lange geht der?
89 Minuten. Also das wird dann aber so ein Film, der sich dann anfühlt, das würde 130 Minuten gehen.
Sehr schön. Kevin.
Ich habe mich dann auch erstmal mit der Mythologie der Minions beschäftigt, sofern es das gibt. Ich hab die Filme auch nicht gesehen, leider. Und zwar ist es, was ich so rausfinden konnte, ist, dass es sozusagen, die werden behandelt wie eine neue Tierrasse sozusagen, die es auf der Erde gibt. Und die haben ja von Anfang an diesen Drang, dem Bösen zu helfen. Und es wird ja nicht anerzogen durch die Gesellschaft oder irgendwas. Also das heißt, sie haben das scheinbar von Geburt an. Ich hatte mir überlegt, sie haben ja zusätzlich noch diese eigene Sprache, die nur sie verstehen oder die nur sie sprechen. Und ich hatte mir überlegt, was spannend wäre, so einen Film zu machen, wo die Idee steht, dass über die Semiotik, also über die Sprache, gewisse Attribute sozusagen weitergeleitet werden. Also, dass wenn man als Mensch diese Sprache sprechen würde, der Minions, dann hätte man die ähnliche Tendenz, Böses zu tun oder den Bösen zu dienen. Aber zusätzlich noch, weil die Sprache auch ein bisschen albern klingt, vielleicht kommt auch noch dieses Tollpatschige dann dazu, also der Fluch sozusagen, dass man das nie erfüllen kann oder dieses Sisyphos-Element, dass diese Sprache das halt verbindet auf ihre Art. Und deswegen wäre das halt ein Film, der eigentlich sich mehr der Idee der Semiotik bedient, also inwiefern Sprache was die Realität formen kann oder das Umfeld formen kann, also was man ja auch schon aus den einen, den habt ihr alle den Villeneuve-Film gehabt, ich wollte jetzt nicht wissen, also falls ihr nicht gesehen habt, den Spoiler.
Diesen gewissen Villeneuve-Film.
Genau, einer von denen. Oder Pontypool, falls ihr den kennt, ist auch ein ganz spannender Film, der auch so eine ähnliche Idee weiterträgt. Und vom Aufbau hätte ich mir dann überlegt, dass es halt auch zum Teil sich das so koppelt, verschiedene Ebenen, also die Minions, die Welt und dann so die echten Menschen, die das dann so übernehmen. Aber dass es dann eher so eine Meditation wird, dass der Zuschauer sozusagen in diesen sprachhypnotischen Zustand kommt. Und ich hätte mir überlegt, es gibt ja so Derek Jarman, das war auch ein Kunstvideomacher, der ist schon gestorben, der ist letztendlich erblindet am Ende und hat dann dadurch einen Film gemacht, wo es nur so ein durchgehender Blue Screen ist und wo man nur die Stimmen hört. Und es würde auf jeden Fall im Film so eine Passage geben, wo man wirklich nur Gespräche von diesen Minions hört und der Zuschauer sozusagen animiert wird, sich da rein zu finden, also rein zu meditieren und ob dann sozusagen diese Tendenzen auftreten oder nicht.
Würdest du einen Realfilm oder einen Animationsfilm machen?
Also würde auf zwei Ebenen funktionieren. Also deswegen würde halt ein Part, wo man die Minions sieht, würde halt auf Animationsebene sein. Und das mit den Menschen, also die würden sich auch nicht überlappen in der Version. Also es würde jetzt nicht so Roger Rabbit-mäßig sein oder so, dass das ineinander fließt. Und die andere würde halt die realistische Welt zeigen.
Sehr schön. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob jemals die beiden Wörter Minions und Semiotik in einem gleichen Satz aufgetaucht sind. Hardy?
Also meiner wäre auch ein animierter Minions-Film, aber so ein bisschen eher in diesen Animationsrealismus wie die Umwelt in Arlo und Spot. Und es soll dann sowas, so eine mythologische Größe haben. Also wir haben auch ganz riesige Shots und sowas fürs Kino. Und das Poster ist schwarz und da ist nur ein hebräisches M drauf. Ihr könnt das, also die Zuhörer können das ja mal googeln, was ja auch ein bisschen aussieht schon wie ein Minion. Und dann ist es ein Episodenfilm, bei dem eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Regisseure mitgewirkt haben, die jetzt eine Episode gemacht haben, die dann aber eine kohärente Geschichte erzählen. Und den Score hat Hannon Townsend gemacht, der Komponist gerade von Terrence Malick. Ein sehr sakralisch-pathetischer Score. Und die erste Episode ist auch von Malick. Und da inszeniert er, wie schon in Tree of Life, zu Preisners Lacrimosa die Entstehung einer Banane. Und dann geht es...
Wird die Frage geklärt, warum die krumm ist?
Nee. Stark. Es gibt keine Antwort.
Das ist Arthouse, weil wenn die Frage nicht beantwortet wird, das ist gut.
So, gut kann. Dann geht's über in die zweite Episode, die ist so semi-dokumentarisch von Werner Herzog und der macht auch das Voice-Over wieder dazu und beobachtet so ein bisschen die Minions, wie in Another Skin die Menschen beobachtet werden und spricht dann dazu ein, these are Minions, little yellow creatures born to serve. Weil sie ja nur so Diener sind, die das ist das Einzige, was sie in ihrem Leben finden. So. Und dann geht's in die dritte Episode wieder, die ist von Pascal Logier, der Matthias gemacht hat. Und da geht's darum, dass die Minions umherlaufen und nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann irgendwann opfert sich ein Minion als Märtyrer, den die anderen aufschneiden, um zu gucken, ob es Sinn in ihnen gibt. Und dann öffnen sie ihn, schneiden die Bauchdecke auf und finden heraus, dass in den Minions nichts ist, nur Luft. Es gibt keinen Sinn. Und dann geht's in die nächste Episode über, die von Mel Gibson inszeniert wird. wo die Minions nur durch eine sinnlose Wüste laufen, ganz ziellos, und dann auf ihn Jesus Gru treffen.
Das war so klar.
Haben endlich ihren Meister, einen Gru, gefunden, der dann aber am Ende dieser Episode gekreuzigt wird. Und dann, also ganz brutal auch, mit Zeitlupen werden die Nägel ihn reinhauen und sowas. Und
welche Farbe hat das Minion Blut, wenn wir schon dabei sind?
Die Minions haben ja kein Blut.
Ah, die haben gar
nichts. Da ist ja nichts in den
Drinnen. Also ist wie so ein Luftballon dann wurde. Wie.
Ja.
und ich wollte noch eine kleine Nachfrage, bevor du weitermachst. Heißt der denn Grusus?
Nein.
Nein. Nicht mal Platz für Wortspiele, okay.
Und dann sind die Minions wieder alleine gelassen und sie ziehen wieder in die Wüste und man sieht nur in so ganz biblischen Bildern, wie so eine Herde von Minions durch die endlose Wüste zieht. Das Bild ist geteilt oben, die eine Hälfte nur blau und unten nur die Minions in der orangen Wüste. Und dann treffen sie nach ewiger Zeit auf eine riesige Minion-Statue in der Wüste. Ein Monument, ein Minion. Und auf dem ist dieses hebräische M eingebrannt. Und dann erkennen sie, dass sie sich selber geschöpft haben und ihre eigenen Herren werden müssen und nicht einem Guru dienen müssen, sondern sich selbst.
Und wer hat die letzte Episode inszeniert?
Ach so, die ist von Jeff Nichols.
Ach so. Das wäre auch ein guter Plot-Twist gewesen, die ist von mir.
ich hätte an Ridley Scott gedacht.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber es soll ja ein bisschen, Ridley Scott ist ja dann doch eher zynisch, was das angeht. Und Jeff Nichols ist ja eher so ein positiver Mensch, auch was meint man Special und sowas. Und natürlich, um diesen Bogen zu spannen, läuft dann, wenn sie diese Statuen decken, wieder Preisners Lacrimosa. Wie bei der Entstehung der Banane.
Ist der Titel des Films dieses hebräische N?
Ja. M.
Wie würde M? Ach, wegen Minions. Also heißt der Film nur?
M.
M. Eine Stadt sucht. Nein, bitteschön, Stadt wenn ihr Minion diskutieren wollt, ich habe gleich einen Favoriten, aber ich sag nicht mehr.
ja, ich wollte nur noch sagen, genau, ich finde, bei deinem, da wüsste ich nicht, inwiefern das mit Minions so zu tun. Also es wäre so eine Variable, die man also auch ohne den Zusammenhang machen könnte. Bei HD würde ich jetzt sagen, also finde ich sehr schön, die Ideen auch, aber da finde ich, was sind zu viele Ideen, die dann reinkommen. Da wäre es vielleicht schöner, wenn sozusagen der letzte, zum Beispiel die letzte Idee, oder die, also beziehungsweise fehlt mir da vielleicht der rote Faden, dass sich so durchzieht.
Also wir suchen ja den ganzen Film nach ihrem Sinn.
Okay, also der wird, also das
ist. Aber du wirst ja auch nicht über die Bibel sagen, dass da zu viele Ideen drin sind, oder?
Vielleicht ein bisschen falsch übersetzte Ideen, wer weiß.
Ich glaube, der erste Minion-Film, der mit der Bibel verglichen wird.
Ja, aber das wäre, also da ist vielleicht der Minions-Bezug ein bisschen da mit der Banane natürlich und dem, und diesen ewigen Suchen.
Nein, genau. Sie denken ja, dass sie nur dienen müssen, weil sie ja in den Minions-Filmen auch mal Crew dienen.
Mhm. Genau, da war jetzt die Kritik tatsächlich hauptsächlich, dass es so sehr viel convoluted ist, so ein bisschen.
Aber es ist ja auch auf 3 Stunden ausgedehnt.
Oder? Ah, ja. Ein Epos.
Ja, euer waren okay.
ja, also ihr habt beide halt, denke ich, diese Minion, also ihr habt euch tatsächlich halt sehr intensiv auseinandergesetzt damit, wer die Minions sein könnten und daraus dann quasi euren Film entwickelt und ich habe halt eher diese Minion-Figur genommen und habe sie quasi in das eingefasst, was man halt so dieses Klischeegerüst für einen Arthouse-Film nennen könnte. Aber ich fand halt, ich fand die Idee halt einfach so interessant. Ich hab halt nicht unbedingt die Mythologie der Minions, wie du sie so schön genannt hast, weiterentwickelt, sondern die halt einfach mal als sozusagen gesetzt akzeptiert, dass das nicht über die Filme hinaus weiterentwickelt wird und was würde halt passieren, wenn eine Figur aus dieser Mythologie, aus diesem Konzept der Filme quasi herausbricht und in einen anderen Film hineinwandert. Und was ich halt überlegt hatte, oder was ich am spannendsten finde, weil die Minions halt wirklich diese sehr, sehr hysterischen und sehr, sehr lauten und bunten Figuren sind, die halt ja wirklich quasi eine Attacke irgendwie auf alle Sinne gleichkommen, wenn man die Filme sieht, die hineinwandern zu sehen in so einen Film, der halt irgendwie für mich das genaue Gegenteil davon darstellt, nämlich halt wirklich eine absolute Entschleunigung von allem, was diese Figur ausmacht, halt was dem die Farbe entzieht, quasi, also wortwörtlich und vielleicht auch halt inhaltlich jetzt, weil das halt lange, lange stille Einstellungen sind, in denen nichts passiert und das fand ich irgendwie am interessantesten und am witzigsten halt, mir eine Minion-Figur vorzustellen in diesem absolut, in diesem Umfeld, was absolut nicht für diese Figur geschaffen ist.
Die Sache ist halt, dann im Endeffekt ist es halt ein Angela Schanelik-Film, in dem wirklich mal nichts passiert.
Ja,
also du kannst den Minion austauschen und dann ist es halt ein Schwarz-Weiß-Film, wo er am See ist.
Ja, aber es geht ja. Also ich hatte ja noch...
Erzähl mir doch, was für Themen bearbeitet werden. Ich meine, in Angela Schanelik-Film passiert offensichtlich, also auf der Oberfläche nicht, aber es werden Themen behandelt.
Es geht, glaube ich, halt genau darum, dass halt Minion Kevin in dieser Situation, in der er sich da befindet, das ist ja wirklich ein Arbeitsalltag, der da auf die Minions wartet. Ja, also die leben ja dazu in diesem riesigen Fabrikgebäude, wo Gru seine Weltherrschaftspläne schmiedet, zwischen diesen riesigen Zahnrädern und Knöpfen, die sie drücken müssen. Und eben sind ja quasi eigentlich nur Erfüllungsgehilfen, eben halt Lakaien für den Bösewicht. Und dass da irgendwann vielleicht auch Existenzängste einsetzen oder halt einfach eine Müdigkeit, jeden Tag immer nur denselben Knopf zu drücken und immer nur am selben Zahnrad zu hebeln. Und dass dann irgendwie einfach Minion Kevin dann halt einfach quasi wie ein Kurzschluss hat und sagt, ich kann nicht länger in dieser Situation sein. Ich brauche ein Umfeld, was mir halt Raum bietet, mich zu entfalten. Und angekommen in diesem Haus am See, in diesen großen leeren Räumen und diesen großen leeren Terrassen, halt getrennt von seinen ganzen Minion-Freunden und Brüdern, merkt er dann, glaube ich, dass er quasi in diese Sklaverei, in diese Lakai-Situation im Grunde hineingeboren wurde und nicht wirklich sonst Purpose hat sozusagen im Leben. Und deswegen, also die Idee ist halt dann auch, dass halt der Film mit seinem Selbstmord endet. Weil er halt in dieser Situation in diesem Haus mit sich alleingelassen fühlt und halt versucht, sich wieder einzugliedern in die Gesellschaft, wenn er in die Stadt zurückkehrt. Und
das hast du jetzt ausgedacht.
Nein, das war von Anfang an Teil der Vision. Aber das ist halt auch die Art und Weise, wie die Schanelik-Filme.
Jetzt klingt es ein bisschen wie ein Korosmeki-Film mit dem Proletarier-Leben. Aber mir ist noch eingefallen, in der Malek-Episode folgen wir einmal einem Minion durch ganz viele andere Minions durch und das ist wie so ein Meer aus Minions und die sehen ja alle ungefähr gleich aus und vor allem, wenn die dann so dicht beieinander stehen und so ein Meer aus denen steht, sehen halt alle irgendwie gleich aus. Und dann kommt ein Minion-Voice, und dann kommt ein Voice-Over, wo er Malek typisch sich fragt, wer er ist, alle sehen gleich aus, also es ist dann auch geflüstert natürlich, everyone looks the same, am I everyone und sowas.
Also es gibt auch so dieses klassische Malek Voice-Over. Aber auch nur in der Malek-Episode dann.
Ja.
Okay. Naja, du hattest in der Werner Herzog auch ein Voice-Over von Werner Herzog selbst.
Genau. Achso, ja. Achso, ist immer, wie auch bei den Werner Herzog-Filmen, ist halt immer ein Kapitel eingeteilt mit dann so römischen Ziffern und so.
Okay, ich wollte noch kurz einwerfen, eine Definitionssache vielleicht, irgendwas, also das ist ja wahrscheinlich auch subjektiv, was man unter Arthouse versteht. Ich verstehe dann tatsächlich diesen, also ich würde dann auch Malek nicht unbedingt in die Arthouse-Richtung packen. Also für mich ist Arthouse dann wirklich das, was man unter Kunstfilm versteht, also was halt in Museum.
Into the Wonder wurde von Arthouse Verlag verlegt.
Achso, vom Verlag, ja, das stimmt schon. Und das würde ich dann bei beiden, also auch bei der Geschichte von Kevin, das klingt eher nach so nach einem existenzialistischen Drama. Und bei dem anderen ist es auch vielleicht eher so vielleicht ein sehr sophisticated Film, aber vielleicht bedient es nicht diese klassische Idee von einem Arthouse-Film. Also so, je nachdem, wie ich es halt definieren würde, so wie halt dem Fall jetzt bei mir zum Beispiel, dass man halt wirklich nur mit dieser visuellen, audiovisuellen Ebene spielt und dann wirklich diesen Schritt weitergeht, dass es raus aus der klassisch narrativen Geschichte geht.
Ja gut, aber ich meine, es ist ja auch nicht klassisch, was in meinem erzählt stimmt, wird, und ja. Der auch mit verschiedenen Regisseuren und sowas. Und die Sache ist, wie bei Nicolas ist ja schon irgendwie sehr orientiert an Konzepten, die man schon vorher gesehen hat, also dieses von Arrival, und du übernimmst ja eigentlich das Konzept da von diesem blinden Regisseur und so.
Übernehmen vielleicht nicht, aber es ist, oder wenn, es wenn er die Regie, also ich meinte, dachte, wenn er die Regie geführt hätte, sozusagen, in dem Fall.
Ach so, ja.
Aber das ist natürlich die Idee, dass Sprache die Realität formt, ist ja ein spannendes Thema, also das ist es wert, aufgegriffen zu werden öfter, und das würde das.
Bei mir, also es hat der Minion wird ja zu einem universellen Bezugpunkt für jedes Lebewesen in meinem Film. Weil wir suchen ja alle nach einem Sinn. Und vielleicht müssen wir alle unsere eigenen Statuen von uns finden, um zu bemerken, dass wir unsere eigenen Herrscher werden.
Ich denke ja, dass diese Sinnsuche irgendwie in allen drei Filmen irgendwie, die wir jetzt gepitcht haben, eine relativ große Rolle spielen. Halt, du ziehst das in diesem super biblischen Ausmaß auf. Kevin geht halt eher, nimmt halt diesen Kunstfilmcharakter da mit der Sprache. Und bei mir ist es halt dieses sehr, ja, kleiner skalierte Intime. Also, aber diese Sinnsuche, die haben wir, und diese Sinnsuche, die, glaube ich, projizieren wir alle in so ein Arthouse-Verständnis irgendwie rein.
Ja, habe ich mich auch gefragt. Und die Sache ist ja auch, guck mal, aber die Sinnsuche wird ja irgendwie historisch am größten aufgegriffen in so Sachen wie der Bibel und sowas. Und dazu dann nochmal einen Bezug herzustellen.
Also Wahnsinn. Also ich bin echt begeistert. Erstens möchte ich mal sagen, ich finde die alle wahnsinnig gut. Auch die Mythologie der Minions und wie ihr euch mit etwas, ich glaube, es gibt sozusagen derzeit kein Blockbuster-Symbol, das dermaßen für Sinnlosigkeit und so weiter steht. Und was ihr da reininterpretiert habt, da gibt's erstmal für alle derbe Respekt. Das habt ihr sehr gut gemacht. Und ihr habt auf jeden Fall auch alle auf jeden Fall diese Arthouse-Kerbe sehr schön getroffen. Ja, einfach dieser Minion, bei dem nichts passiert, was nur über Zigaretten und das Bett in sehen. Den Suizid geht, sehr, sehr stark. Dann Kevin, der Semantik des Dadaismus bedient und ja, Animation und Realfilm nutzt, um die Leute zu Dienern zu machen, oder was ist eigentlich dein Ziel? Du hast ja gesagt, die Leute übernehmen dann auch diese, was hast du vor mit dem Film?
Ja, die Idee wäre tatsächlich die, wie es vielleicht dieser Placebo-Effekt, dass wenn der Zuschauer sich dem aussetzt, also dass der Zuschauer nochmal eine mit in integralen Part spielt in dem Film und ob er sich drauf einlässt oder nicht, also ob er sich dann auch, ja klar, ob er dann wirklich diese Charakteristiken des Minions übernimmt, aber auch zum Teil, weil er daran glaubt, dass es möglich ist.
Ja, fand ich auch ein interessantes Ziel, dass der Mensch, der den Film guckt, dann selber solche Lust hat zu dienen, aber egal. Und der Hardy halt, der diesen fünffachen Episodenfilm geschaffen hat, mit fünf Regisseuren.
Sechs, oder?
Oder hattest du sechs?
Nee, fünf, glaube ich.
Ich habe nur fünf.
Der letzte Akt war der fünfte.
Ah, ich habe einen vergessen. Soll ich den jetzt noch sagen?
Muss nicht sein. Ich kann ja erst mein Urteil sprechen. Ja, gut, dann fließt es nicht mit ein. Und dann hören wir uns noch kurz Hardys sechsten Akt ein. Ich bin sehr gespannt. Somit fand ich den Arthouse-Aspekt bei allen sehr gut gelungen. Und das habt ihr ja gerade auch nochmal betont. Ihr habt alle so verschiedene Aspekte aufgegriffen. Immer lange Aufnahmen. Sehr, sehr ein minimalistisches, also eine minimalistische visuelle Sprache und auditive Sprache und so weiter und so fort. Ich bin am Ende aber trotzdem auf einen, ich habe mich vor allem dann gefragt, welchen würde ich gucken? Und das ist ja irgendwie die Frage, wenn man mir einen Film pitcht, muss ich ihn auch gucken wollen. Und so schön dein Film war, Nicolas, es hat keine Handlung. Es geht um nichts.
Ich würde mir den auch nicht angucken.
Ich würde ihn auch nicht mit meinen Kindern gucken, glaube ich. Aber das nebenbei, das hat es ein bisschen schwer gemacht. Also Ich finde, du hast die Arthouse-Kerbe wahnsinnig gut getroffen. Ich wäre bei euch allen so gerne dabei, wie ihr eure Regisseure, die ihr dafür finden wollt, wie ihr die ansprecht und die davon überzeugt, einen Minion-Film mal zu machen. Bei Kevin ähnlich. Also es fehlte mir da ein bisschen die Handlung. Ich fand die Idee total interessant, dieses ja Arrival-Prinzip so ein bisschen aufzugreifen, Sprache und Bedeutung, auch wieder super, super interessant. Aber Hardy hatte halt auch noch eine Dramaturgie, die sich halt durchgezogen hat, die einen Bogen geschlagen hat. Ich musste irgendwie auf einmal an, weiß ich nicht, Planet der Affen denken, ich musste an 2001 denken und so weiter und so fort. Das sind natürlich jetzt keine Arthouse-Filme, das gebe ich zu, aber trotzdem Filme, die irgendwie was Neues geschaffen haben und irgendwie existenzielle Fragen aufgreifen. Und für mich geht der Punkt einfach verdient an Hardy. Deshalb darfst du uns auch noch kurz deine sechste Episode erzählen.
So, um natürlich nochmal zu klären, ein Film muss natürlich keine Handlung haben. Das ist also, die eine Episode spielt nämlich noch zwischen...
Wo ist die jetzt?
Nach der Märtyrer-Episode, wo sie den Aufstand und keinen Sinn mehr finden.
Zwischen 4 und 5.
Und dem, wo sie in die Wüste ziehen. Dazwischen haben sie nämlich ihre selbstzerstörerische Hippie-Phase. Inszeniert von Larry Clark, wo sie alle Drogen nehmen und Orgien feiern.
Okay, alles klar. Damit sind aber auf jeden Fall die beiden Blitzfragenrundenkandidaten fest. Und das sind Hardy und Kevin, die sich schon mal die Zungen aufwärmen können. Ich würde mich sehr freuen, Nikolas, wenn du mir als Zweitjuror jetzt zur Seite stehen wirst. Weil das immer sehr, sehr hilfreich ist. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife kommen wir jetzt in die...
Blitzfragerunde.
Genau, willkommen in die Blitzfragerunden. So, nochmal zur Erklärung für diejenigen, die nicht wissen, wie die Blitzfragen funktionieren oder die es vergessen haben. Jetzt werden Fragen gestellt, die meine Kandidaten erstens noch nicht kannten und die zweitens in einer gewissen Zeit beantwortet werden müssen. Ich werde gleich die Frage stellen. Jeder wird so schnell wie möglich seine Antwort darauf nennen. Dann hat der es die Antwort als erstes genannt hat, einmal 20 Sekunden Zeit zu antworten. Dann hat der andere 20 Sekunden Zeit und dann hat jeder nochmal 10 Sekunden Zeit.
Zu viel Druck.
Während Hardy sich in einen inneren Arthouse-Film flüchtet, um den Druck zu entweichen, fangen wir doch einfach mal direkt an. Und zwar mit der ersten Frage greife ich eine der Antworten auf, die in den Hauptfragen genannt wurden. Und zwar, welcher ist der bessere Filmhund? Snoopy oder Struppi?
Struppi.
Snoopy, ja.
Hardy darf anfangen mit Struppi.
Ich habe schon mal 20 Sekunden, oder wie?
Du hast 20 Sekunden Zeit. Warte mal kurz.
Start noch nicht.
Ja, du darfst anfangen, wann du möchtest. Die Zeit geht erst los, wenn du anfängst zu sprechen.
Struppi ist der beste Freund von Tim. Ohne Struppi wäre Tim nichts. Er ist aktiv dabei und hängt nicht auf seinem Hundehaus rum wie Snoopy. Und er ist viel süßer als der. Und deswegen ist er der beste
Freund. Du hast noch 8 Sekunden. Okay. Kevin?
Snoopy. Für mich sehe ich, Snoopys Einstellung zum Leben ist für mich repräsentierend, wie man leben sollte. Nämlich entspannt und... so sich dem Leben hingeben und man viele Leute vergessen im echten Leben sich auszuruhen und ein schönes Leben zu haben, das repräsentiert Snoopy sehr schön. Zudem hat er noch eine sehr schöne Beziehung zu Woodstock, dem Vogel, den er auch nie aufgegessen hat.
Gut, dass du das doch gesagt hast. Und Hardy, du hast noch mal 10 Sekunden.
Struppi geht auf große Abenteuer und hilft damit und seine Existenz ist viel, viel wichtiger für die Welt als von Snoopy.
Mhm. Und Kevin hat nochmal 10 bekommen.
Ja, Snoopy ist, der bringt Charlie auf den Boden immer und ist immer für ihn da, weil Charlie Brown ist ja auch sehr melancholisch und ich glaube, ohne Snoopy wird es ihm wesentlich schlechter gehen noch. Und ja.
Oh, das fand ich sehr, sehr schwierig. Die erste Runde, glaube ich, fand ich bei Kevin stärker und ich fand die zweite Runde schon bei Hardy ein bisschen stärker. Ich würde dich mal fragen, Niklas, was würdest du sagen, nur von den Argumenten?
Es ist schwierig, weil es ist ja nicht spezifiziert, halt Filmhund für die Figur, die dem Hund gehört oder allgemein.
Genau.
Aber ich, also, wenn wir jetzt sagen Struppi, dann sagen wir, okay, der Hund musste jetzt die Welt retten, um Relevanz zu haben. Aber wenn du sagst, dass Snoopy auch für Charlie Brown da ist und ihn rettet mal ab und zu, dann müsste das eigentlich schon reichen, würde ich sagen.
Ja, also ich muss aber dazu sagen, also natürlich hatte Kevin in der ersten Runde, konnte sagen, ne, Snoopy lebt uns sozusagen das Leben vor, wie wir es leben sollen. Er ist eine identifizierbare Figur. und Hardy hatte natürlich die Figur an sich, die mehr erlebt, die sozusagen für das Globale mehr dazu beiträgt. Und das ist, finde ich, total schwer, gegeneinander aufzuwiegen. Ich glaube, ich mache es jetzt einfach daran fest, dass ich am Ende hätte ich, glaube ich, von Kevin ein bisschen mehr gegen Struppi hören müssen. Und deshalb geht die Runde für mich an Hardy. Ja, du hast den Weltenretter quasi, das hat's gebracht. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, wegen des Spider-Man-Startes frage ich euch, welcher ist der schlechteste Spider-Man-Schurke aus den Filmen? Aus allen Filmen.
Ich würde sagen, der Lizard, also der...
Die Echse.
Die Echse. Aus dem Grund, weil...
Okay, das kannst du gleich, genau. Okay,
ja, ich weiß. Paul Giamatti ist am Ende von Spider-Man 2.
Also ich, ne? Rhino.
Amazing Spider-Man 2.
Ja. Rhino. Alles klar. Dann darf Kevin anfangen mit der Echse, wenn er anfangen
möchte. Hat Venom genommen?
Venom war nur Eddie Brock war schlecht besetzt. Aber Venom selber war ganz cool. Gegen ihn kann man nichts sagen. Lizard jetzt hauptsächlich auch bezogen auf die Filmversion, die halt sehr stark abweicht von der Original-Comic-Figur, weil das ja das Spannende eigentlich an der Echse ist, dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Prinzip, dass der Professor mit ihm ist ja eigentlich sehr gut befreundet und die Echse ist dann sozusagen der böse Part von ihm. Und im Film wird es aber nicht so stark geschildert, dann ist es eigentlich nur eine böse Figur, also eine Figur, die sich gleich dem Bösen hingibt.
Und Hardy hat 20 Sekunden.
Die Echse ist immer noch ein interessanterer Charakter und führt zu einer guten Action-Szene mit Spider-Man. Und Paul Giamatti ist einfach nur am Ende da und bringt einen Cliffhanger, der nie aufgelöst werden wird. Und es einfach macht gar nichts.
Und dann hat Kevin nochmal 10 Sekunden.
Okay. Nee, aber Paul Giamatti, da würde ich ja nicht wirklich erst dann per Definition als Gegner sehen, weil es ja nicht... es keine Bedrohung darstellt. Deswegen ist es eher nur eine unangenehme Sache.
Und Kevin sagt, Hardy hat nochmal 10 Sekunden.
Leitet er nicht am Ende die Bedrohung ein? Ist es das? Ich weiß nicht, ich hab den Film nicht gesehen.
Ja gut, dann würde ich die Runde beenden und der Punkt geht für mich an Kevin.
Er bekämpft bekämpft Paul Giamatti am Anfang des Films schon einmal kurz, da hat er aber noch nicht seinen Rhino-Suit und da macht er ihn so mit links fertig, er zieht ihm sogar die Hose runter noch.
Ja, deswegen ist er doch scheiße.
Aber das heißt, in der zweiten Runde hast du dich ein bisschen aufgegeben, aber trotzdem.
Ich wusste nur, dass er am Ende irgendwie auftaucht und Cliffhanger ist.
Ich habe den Film auch nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen. Er taucht, glaube ich, im gesamten Film nicht mehr auf als im Trailer. Das ist ja zum Beispiel so
ein Ding. Ist nicht sogar der Rhino eigentlich auch ein richtiger Nashornmensch? Also
naja,
in den Comics?
Also, in den Comics ist es, glaube ich, so, er ist kein richtiger Nashornmensch. Es gibt ja verschiedene Variationen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber in denen, ich kenne zum Beispiel die 90er-Animationsserie und da ist er einfach jemand, der sehr stark ist und so einen grauen Anzug anhat und da sind zum Beispiel die Hörner auf dem Kopf.
Okay, gut. Also, aber ich glaube, dieses Mecha-Suit-Ding, das gab es davor noch nicht. Also das hat wohl auch
Metall-Suit hatte,
großen Aufschrei, weil er halt auch einfach total random ist. Einfach irgendein, also Paul Giamatti mit einem russischen Akzent, der dann von dem Oberbösen dieses Suit...
Aber ich muss auch sagen, ich fand bei Kevin die Fallhöhe, weil es eigentlich ein Charakter ist, der eine gewisse Tiefe hat, dann eigentlich so fast schon stärker als von einem rammenden Rhinoceros. Aber egal, wir kommen zur nächsten Runde. Es steht 3 Punkte für Hardy, 3 Punkte für Kevin. Also ist alles noch offen. Und auch die widme ich Spider-Man und frage euch, welche ist die beste Filmrolle von Michael Keaton?
Batman.
Batman bei Hardy?
Nope.
Beetlejuice.
Auch
nicht. Aber beide toll.
Ich hab mir schon vorgestellt, dass die beiden genannt werden.
Ich habe Batman gesagt.
Und Hardy darf anfangen. Mit 20 Sekunden.
Michael Keaton ist mit der Rolle mit so einem riesen Wumms zurückgekommen und hat so eine riesen Leistung gebracht, die man von Schauspielern, die auch so großen wie er, nicht erwartet hätte. Und er bringt so viel Tiefe in seinen Charakter bei, so viel Frust über diese Figur, dass der Film schon zu ihm selber wird.
Und Kevin hat...
Okay, ja, Beetlejuice ist sozusagen so eine eigene Persönlichkeit, die auf nichts basiert, die so kreiert wird. Deswegen hat Michael Keaton das zu seiner eigenen Figur gemacht, mit seiner eigenen Persönlichkeit, und man identifiziert ihn sofort mit der Figur. Und bei Batman gibt es ja verschiedene Variationen. Michael Keaton ist nicht mehr der beste Batman, von dem her ist es vielleicht auch nicht seine beste Rolle.
Ja, ich glaube nur, er hat Birdman genommen.
Ach, Birdman. Ach so.
Ich streue es kurz ein, damit du zumindest in der zweiten Runde
okay, verstehe. Sorry.
Würde aber das, was du über Beetlejuice gesagt hast, ist ja alles gut. Ja. So, und Harley hat noch mal 10 Sekunden.
Beetlejuice ist eine lustige und verrückte Rolle, aber nicht so facettenreich wie sein Charakter in Birdman. Ja.
Okay. Und Kevin? Ich würde sagen, Beetlejuice hat mehr einen Ikonenstatus. Es gab auch eine Zeichentrickserie danach und so eine Universal-Tour, und von Birdman wird es sowas wahrscheinlich nicht geben.
Mhm. Ja, ich frage mal Richtung Nikolas, was willst du sagen?
Ich bin eher bei Beetlejuice, glaube ich, weil das auch noch, also weil Kevin ja auch gesagt hat, dass das so eine super ikonische Figur ist, die er selber kreiert hat, wohingegen er bei Birdman ja auch zu einem Teil irgendwie auch sich selbst spielt. Was ja auch Teil dieser Stärke der Rolle und der Figur ist, aber bei Beetlejuice ist noch mehr diese Diskrepanz da zu ihm auch selbst als Schauspielerpersönlichkeit.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also die erste Runde fand ich relativ ähnlich bei euch beiden. Da hattet ihr beide, konntet aufzeigen, warum die Rolle nicht irgendeine Rolle ist, sondern eine, die mit Michael Keaton verwachsen ist sozusagen. Deshalb fand ich das ungefähr gleichwertig. Und in der zweiten Runde fand ich dann das Ikonografische bei Beetlejuice ein bisschen stärker, und deshalb geht der Punkt für mich an Kevin, obwohl er dachte, dass Harley Batman hat. Das wäre auch witzig gewesen. Genau, dann kommen wir auch wieder. Ich glaube, ich habe 3 Fragen wegen Spider-Man aufgeschrieben, aber die hat auch nur sehr wenig Bezug zu Spider-Man. Und zwar, welcher ist der beste Filmmentor aller Zeiten?
Mr. Miyagi.
Mr. Miyagi aus Karate Kid?
Mhm.
Robin Williams in Club der Toten Dichter.
Dann darf Kevin anfangen mit
Mr. Miyagi ist für mich sozusagen der Inbegriff des weisen Mentors, der dann sozusagen geschachtelt, also durch die Arbeit dieses Wax on, Wax off, eigentlich so subtil die Ideen einflößt, die der Ralph Macchio sozusagen aufnimmt. Also was ein Mentor macht, er leitet nur, er sagt nicht genau, so musst du es machen, sondern er bringt die Person selber dahin, wo sie hin muss.
Und Moment. Und Hardy.
Weiß jemand, wie Robin Williams heißt?
Ich kann es kurz nachgucken, das gebe ich dir. Fun Fact: Google schlägt einen Erstclub der Roten Bänder vor. Aber das nur nebenbei. Aber ich habe auch der Roten Dichter geschrieben. John Keating.
John Keating rüttelt nicht nur die Schüler in dem Internat auf, sondern auch uns als Zuschauer und stößt junge Leute, die den Film sehen, ins Leben, und auch Leute, die schon daraus sind, rüttelt sie nochmal auf und empowert sie. Ja, ich meine, auch wenn es manchmal schief gehen kann, da ist er mutig genug, den eigenen Willen zu fordern.
Und Kevin?
Mr. Miyagi, dadurch, dass er sich auf eine Person bezieht, ist sozusagen der Effekt, den er auf die Person hat, größer. Also die Schüler von Club der Toten Dichter, die werden danach vielleicht schön dran zurückdenken, aber es wird nicht ihr Leben so prägen wie Mr. Miyagi.
Und Hardy.
Also das Leben von Eimschler wurde schon sehr geprägt durch ihn, und durch Rowan Williams, seine Tragik habe ich so geheult beim Film, und das schafft kein anderer Mentor bei mir.
Boah, das fand ich jetzt richtig schwer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nikolas, was würdest du sagen?
Ich find jetzt eher bei Hardy, weil ich finde natürlich einerseits, wir sprechen jetzt über den Mentor, und ich weiß leider den Namen nicht so gut. Ich habe weder gerade Kid noch Club der Toten Dichter gesehen. Und deine Figur ist halt natürlich näher an dieser klassischen Mentorfigur dran, und auch deswegen wahrscheinlich im klassischen Sinne eigentlich eher die bessere Antwort. Aber was du sagst, ist halt, dass diese Mentorfigur so wichtig ist, weil sie nicht nur die Figuren inspiriert im Film, sondern auch wir, die wir den Film schauen und dadurch inspiriert werden können. Das können natürlich vielleicht auch Leute, die irgendwie gerne Kampfsport machen, wenn sie gerade Kid schauen. aber also da sehe ich dann irgendwie mehr Kraft bei Rowan Williams.
Sehr gut, gut. Ich war so total, ja, das stimmt, ja. Dann höre ich auf dich, Nikolas, und der Punkt geht an Hardy und dann wird es alles wieder ausgeglichen. Dann haben wir ich fand beides gleich stark. Ich fand nämlich diesen Fokus auf eine Figur, die weitergetrieben wird, halt auch ein starkes Argument. Ja. Und das habt ihr ganz gut ausgefaltet. Aber damit kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage, die eingeschickt wurde von der Becky, die bei Twitter auch als Genderbeitrag aktiv ist und in der nächsten Sendung im Übrigen zu hören sein wird. Die wird hier das nächste Mal dabei sein und jetzt hat sie diese Woche eine Blitzfrage eingeschickt und die lautet, es ist ja gerade bei Netflix eine gewisse Eigenproduktion sehr erfolgreich und populär und ich will die Frage ein bisschen Spannung erzeugen. Welches ist das beste animierte Wesen in einem Realfilm? Okja heißt der Film. Oder Okja, ich weiß gar nicht.
Ich sag immer Okja, aber also.
Die Frau von Roger Rabbit, ich habe ihren Namen vergessen, die Rothaarige.
Jessica Rabbit.
Wie? Jessica Rabbit. Jessica ist Rabbit. Meine Antwort, ja.
Ah, oh, fuck.
Hardy nimmt einfach seinen Minion aus dem Arthouse-Film M. Es müssen real existierende Filme sein, tut mir leid. Kein Druck.
Dann nehme ich jetzt einfach Okja.
Und Kevin darf anfangen, wenn er anfangen möchte.
Ja, das ist bemerkenswert von Jessica Rabbit ist natürlich, dass sie ein Sexsymbol geworden ist, obwohl sie eine animierte Figur ist. Aber zudem ist es auch spannend, wie sie dann diesen Übergang schafft, dass sie in diesen beiden Welten fungiert. Aber sie ist halt ein Mensch, aber ein animierter Mensch in dieser Welt und dass sie eine sehr einflussreiche Kraft hat. Also wenn man den Film denkt, denkt man eher an sie als an Roger Rabbit.
Hardy?
Es gab auf Kinozeit.de eine Kritik zu Okja, die betitelt war mit einem Film, der zum Umdenken anregt. Und es funktioniert halt durch die Figur Okja, die, obwohl sie nicht sprechen kann, nur ein Tier ist, uns mitleiden lässt mit dieser ganzen Massentierhaltungsgeneration und ignoranten Leuten vermittelt, dass Tiere auch Lebewesen sind.
Und? Kevin hat 10 Sekunden.
Okay. Ich kenne Okja leider nicht, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ich habe nie davon gehört. Okay, ich würde nur ganz schnell sagen, dass das von der oh, scheiße. Die Art wie oh Gott,
scheiße. Okay, Hardy, mach nochmal 10 Sekunden. Wenn du es jetzt auch so machst wie Kevin, dann hat er vielleicht auch eine Chance.
Okja ist animiert und ein Tier und trotzdem weinen wir am Ende um ihn und mit ihm und er ist tiefer als eine Frau, die dann nur ein Sexsymbol wird.
Für manche.
Ja, ich glaube, für mich ist es eindeutig und ich glaube, da brauchen wir nicht groß diskutiert. Der Punkt geht an Hardy und damit hat Hardy auch die ganze Sendung gewonnen.
Glückwunsch.
Ja, der alte Hase hat sich das Zepter geschnappt am Ende. Ja, ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart und mitgemacht habt. Ja, wie immer kann man diesen Podcast überall finden, wo es ihn im Netz gibt. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr, liebe Zuhörer, iTunes-Bewertungen oder Patreon, Geld dalasst oder so weiter. Aber bevor wir die Sendung noch beenden, bedanke ich mich natürlich nochmal bei allen Kandidaten. Hardy wird mit 3 Punkten in die Tabelle weiter aufsteigen. Kevin mit 2 Punkten und Nikolas mit 1 Punkt.
Yay.
Frischling. Und dann frage ich euch natürlich wie immer, wo findet man denn euch, wenn man euch nicht hier hört?
Oh, Internet.
Internet.
Ruß dich jetzt aus auf deinen Lorbeeren.
Twitter. Hardy Amazing.
Alles klar. Und dich, Nikolas?
Mich findet man auch auf Twitter unter @Nurgulas und unter dem Namen auch auf relativ vielen anderen Filmportalen.
Genau, unter deinem Blog natürlich.
Ja, genau.
Und dich, Kevin?
Auch bei Twitter unter meinem Namen, also Kevin Kopacke und ja, sonst online, also kann man sich auch die Filme ein paar anschauen.
Genau, das empfehlen wir sehr. Das wird auch nochmal in den Shownotes angehangen werden. Mich findet man unter Jimmy Tweetboy bei Twitter oder natürlich diesen Podcast überall, wo ihr den gerade gefunden habt. Sonst könntet ihr den ja gar nicht hören. Und deshalb, das ist meine gute Abmoderation. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.